Hallo Nico.
Hallo Mayri. Heute ist Star Wars Tag. Fröhlichen Star Wars Tag. Oder wie sagt man da? Happy Star Wars Day?
Wahrscheinlich glaube ich einfach nur May the Fourth be with you.
Okay. Du weißt, woher das kommt, ne?
Aus einem Interview mit George Lucas, in dem das falsch verstanden wurde, dass er May the Force be with you sagte.
Genau, und irgendwer hat dann untertitelt oder sowas. Am 4. Mai werden wir bei Ihnen sein.
Mhm.
Und das hat sich zum Meme gemausert und Lucasfilm hat das halt übernommen und gesagt, okay, dann ist das jetzt der Star Wars Tag, der 4. Mai. Ich meine, das passt natürlich auch. Das ist heute, wo wir das ja aufnehmen.
Ja, das ist zumindest die Legende und das ist too good to check.
Ich habe das gesehen. Ich hab diese Pressekonferenz gesehen mit dem Untertiteln. Das ist
großartig.
Oder ist es so ein Mandela-Effekt? Oder was sagt man in dem Fall? Ein Yoda-Effekt.
Ein Yoda-Effekt.
Und ich habe das geträumt oder so. Aber ich kann mich gut daran erinnern, dass das so war. Und du hast recht, deswegen checken wir das nicht. Und heute reden wir über Darth Maul. Also nicht mehr über Darth, sondern nur über Maul. Wir gehen über Maul.
Über Lord Maul.
Lord Maul.
Über den Shadow Lord.
Ja. Wir sind durch mit der Clone Wars Ära und wir haben in der letzten Folge ja schon die neuen Bösewichter, die InquisitorInnen vorgestellt.
Mhm.
Und heute sehen wir sie im Einsatz, beziehungsweise erstmal sehen wir jemanden wieder, den wir eine Weile nicht mehr gesehen haben. Und zwar wen, Maggie? Wer ist es? Über wen reden wir heute?
Könnte es mit dem Titel zu tun haben.
Mhm. Es ist The Shadow.
Es ist The Shadow, ja. Genau. Alec Baldwin.
Ich dachte, der andere. The Shadow?
Der Shadow. The Shadow? The Shadow. Also.
Maul Shadow Lord.
Ja. Wir reden heute in The Good Batch über Maul Shadow Lord. The Good Batch ist unser Podcast, in dem wir über alles in Star Wars, in Bewegtbild, in In-World chronologischer Reihenfolge reden und dabei versuchen, die positiven Aspekte hervorzuheben.
Hervorragend.
Das war sehr viel in.
In was?
In dem Satz.
Da waren viele Ins drin?
Mhm.
Okay. Von mir aus ist es, glaube ich, nicht schlimm.
Ich habe es absichtlich gemacht. Das ist dir nicht mal aufgefallen.
Du hast absichtlich viele Ins gesagt in dem Satz? Warum?
Ich fing an und konnte nicht mehr aufhören, sagen.
Ach so, es hat aber keine tiefere Bedeutung.
Nein.
Alles klar. Ich bin verwirrt. Das hast du.
Das habe ich sehr gut gemacht.
Das ist genau das, was man sich wünscht zu Beginn einer solchen Podcast-Folge. Es ist das erste Mal, dass wir in diesem Projekt eine Serie besprechen, die gerade fertig ausgestrahlt wurde, an dem Tag, wo wir das aufnehmen, weil es halt zufällig exakt in unseren Programmplan passt. Das hatten wir noch nie.
Das stimmt. Wir haben, wenn dann, irgendwie Sachen vielleicht nochmal dazwischen geschoben, aber nie so zeitig und so passend.
Ja, es war jetzt gerade so, wir waren fertig mit The Bad Batch, wir haben ein bisschen was über die ganzen Tales-Sachen gesprochen und jetzt kommt was genau in dem Zeitfenster spielt, wo wir gerade sind. Und da sagt uns die Wikipedia, es ist zwischen 17 und 13 vor der Schlacht von Yavin. So genau wissen wir es nicht. Das sind einfach die Parameter, an denen man es festmachen kann. Wir sehen, dass zum Beispiel die Stormtrooper noch nicht das finale Stormtrooper-Helm-Design haben. Die sind noch ein bisschen anders. Ansonsten kann man es an gar nicht so viel festmachen, ne? Also irgendwer scheint da mal eine Aussage getroffen zu haben. Oder es ist einfach nur eine Schätzung. Auf jeden Fall spielt es in den Dark Times und noch relativ am Anfang der Dark Times. Es könnte da noch daran festzumachen sein, dass bestimmte prominente Charaktere noch nicht allgemein bekannt sind in der Welt. Also das ist quasi ihr erster öffentlicher, naja, nicht mehr öffentlicher Auftritt. Aber dazu kommen wir am Ende dieses Gesprächs.
Ja.
Aber wo, wir wissen jetzt, wann wir sind ungefähr.
Mhm.
Also vielleicht so 1-2 Jahre nach The Bad Batch. Und wo sind wir?
Wir sind auf einem Planeten namens Jannix. Wir sehen nicht viel von Jannix. Wir sehen vor allen Dingen eine Stadt, die Jannix City heißt.
Ja.
Und ihr Umland, das aber größtenteils industriell verseucht ist. Und ein bisschen Wald. Das ist es, alles, was wir von Jannix kennen. Und Ruinen.
Wir sehen Ruinen einer älteren Kultur, die überbaut sind. Also Jannix City ist scheinbar wirklich auf vielen Ebenen von früherem Jannix City, wie Ankh Morpork, erbaut. Da geht es richtig tief runter und da sind alte Ruinen. Und außerhalb der Stadt sind noch mehr alte Ruinen. Über Sümpfen und, wie du schon sagtest, über Toxic Waste Seen und sowas. Ich hatte dir gesagt, das ist Los Angeles 80er-Jahre-Planet.
Ah, so wie wir schon New York in den 70ern hatten.
Ja, genau.
Für die Tales-Serien.
Es könnte auch Detroit in den 80ern-Planet sein.
Ja, ja, ja. Es ist schon hier große Metropole und es geht hier nicht so gut. Und da ist ein Polizist, der versucht, halbwegs die Sachen richtig zu machen und gleichzeitig seine zerfallene Familie und seinen Sohn, mit dem er nicht ganz klarkommt, irgendwie unter einen Hut zu bringen. Aber es ist auch Star Wars.
Es ist ein klassischer 80s Polizist aus den USA, der ist geschieden und hat ist alleinerziehender Vater und hat Probleme auf der Arbeit und hat kein Geld und hat Stress. Und ich würde schon sagen, dass man im ersten Establishing-Shot von Janik City ganz klar sieht, dass ein Stadtplanet oder eine Stadtwelt, also es ist kein Stadtplanet, aber die Stadt ist halt riesig, aber es ist nicht Coruscant. Das siehst du sofort, weil Coruscant halt diesen Art Deco-Vibe hat. Ja? Die Gebäude sehen alle dekadent aus und verschnörkelt und es soll halt nach 20ern oder 30ern aussehen, weil es halt auch das sein will. Ne? Also wie Weimarer Republik von dem Untergang, das ist Coruscant.
Ja.
Aber Janix ist Late-Stage-Capitalism, alles ist scheiße, Planet. Und dabei stehen sie offenbar nicht mal direkt unter der Kontrolle des Imperiums. Wir haben keine Garnison auf Janix, die scheinen sich selbst überlassen zu sein, aber sie sind wahrscheinlich tributpflichtig. Also sie haben offenbar, sie stehen unter dem Gesetz des Imperiums und das heißt, in bestimmten Fällen müssen sie das Imperium rufen, was ein Plotpunkt in dieser Serie, der wichtigste Plotpunkt in der Serie ist, denn das wollen sie nicht alle tun, aber es wird nötig, glauben sie.
Ja. Also es sieht so aus, als ja, sie gehören zum Imperium, aber sie sind nicht wichtig genug, dass tatsächlich imperiale Präsenz dort ist, dauerhaft. Ja. Und um Verbrechen und dergleichen müssen sie sich lokal kümmern und das sind die gleichen Leute, die vorher schon, zumindest wird das so angedeutet, dass die da schon länger in dem Job sind, sich darum gekümmert haben und einen Haufen Druiden, die alle gleich aussehen und alle gleich abgeschrappt wirken.
Ja.
So ein bisschen halt wie ein schrotteliges altes Polizeiauto oder genau, Telefon.
Ja. Also. Sie sind auch so blau-gold, also sie sehen ein bisschen, eigentlich sehen sie ein bisschen aus wie so Star Trek-Uniform, ne? Auch die Polizeiuniform, das sieht ein bisschen aus wie Enterprise oder Discovery-Uniform mit dem Farbschema. Aber gut, ja, es versucht sich am Anfang als ein Crime-Drama uns zu verkaufen. Denn die Hauptfigur oder eine Hauptfigur ist Captain Lawson, der ja ein Polizeikapitän, ein hohes Tier in diesem Polizeihauptquartier, in dieser Hauptstadt. Und sein Best Buddy und gleichzeitig er ist eigentlich sein Untergebener, aber sie versuchen eine Dynamik aufzubauen, als wäre es eine Buddy-Cop-Geschichte, ne? Ist ein Droide namens
Two Boots.
Ja, also 2BOT ist sein Name, aber er trägt 2 Stiefel.
Ja.
Die er im Verlauf der Serie verliert und dann fragt er sich immer, warum man ihn erkennt, wenn man genau sieht, dass seine Füße das Einzige sind, was nicht völlig verdreckt und abgewetzt ist von ihm. Die sind noch shiny.
Ja. Und er wird gesprochen von David Ayoade.
Richard heißt er.
Richard.
Ja.
Richard Ayoade. Ein extrem unterhaltsamer, sehr trockener britischer Comedian. Der unter anderem Travelman gemacht hat.
Die meisten kennen ihn wahrscheinlich aus der IT-Crowd.
Ja.
Ich habe das nie so viel gesehen, aber Travelman auf YouTube, es ist sein YouTube-Kanal, oder einen, den er moderiert, wo er für ein paar Minuten in andere Großstädte reist, um dann drüber zu lästern, wie scheiße es hier ist. Es ist sehr, sehr verkürzt. Und der war auch mal als Dr. Who-Darsteller im Gespräch, aber wurde dann, glaube ich, als doch zu weird
Man kann zu spleenig sein für Dr. Who.
Ich glaube, er ist nicht heroisch genug.
Okay. Ja, aber ich finde ihn extrem unterhaltsam.
Ja, ich mag die Stimme von ihm. Man erkennt ihn sofort. Und es ist halt wieder, wir setzen die Tradition fort, britische Comedy-Schauspieler für Druiden zu besetzen. Also ist David Tennant Comedy-Schauspieler? Er ist auf jeden Fall ein lustiger Mensch.
Ja. Leute, die mit Doctor Who zu tun haben und lustig sein können.
Genau.
Und
Wer die anderen SprecherInnen sind, weiß ich gar nicht so genau, außer natürlich Sam Witwer spricht erneut Darth Maul und macht das wie immer sehr gut. Er ist ja in dieser Rolle aufgegangen, oder?
Ja, war ja auch, es gab vorab Interviews dazu, auch mit inhaltlicher Berater zu dieser Zeit seines Lebens wäre Darth Maul so und so drauf. Ja. Er ist an dem Punkt, wo er den Charakter so viel verkörpert hat, dass er gleichzeitig auch, denke ich, die Person ist, die den meisten Überblick darüber hat.
Ja. Was haben wir noch? Lawson hat einen Sohn.
Ja, Riley Lawson, der ist ein Teenager und der ist relativ harmlos.
Und er macht Sport und spielt irgend sowas wie Baseball, was sie da haben. Sie haben so ein baseballartiges Stadion, es sieht alles sehr amerikanisch aus. Und viel mehr, ist ein netter baseballspielender Sohn, mehr brauchen wir nicht zu wissen. Er trauert der Tatsache hinterher, dass seine Mutter nicht mehr da ist, die arbeitet nämlich fürs Imperium. Und offenbar, so genau erfahren wir das nicht, glaube ich. Entweder haben sie sich darüber zerstritten,
oder sie musste für den Job weg.
Oder sie müsste. Vielleicht sind sie gar nicht getrennt. So klar ist mir das nicht geworden. Oder sie haben sich zerstritten und dann ist sie dahin. Das wird, glaube ich, in der zweiten Staffel noch wichtig, denn das ist eine mehrstaffelige Serie. Und wir haben jetzt nur die ersten 10 Folgen gesehen und nächstes Jahr kommt dann wohl die zweite Staffel. Mhm. Und das ist wieder mal so, dass es nicht wie bei Clone Wars immer kurze abgeschlossene Geschichten sind, sondern dass es 10 Folgen, eine Story, deswegen behandeln wir das auch wie einen langen Film und reden da jetzt in einer Folge drüber. Ich weiß, wir haben auch schon über Filme in 3 Folgen gesprochen, also der Episode 3 haben wir 3 Folgen für gebraucht. Wir versuchen das jetzt in eine zu quetschen heute, weil so viel passiert auch nicht, wenn wir ehrlich sind. Mhm. Machen wir mit den Charakteren weiter. Wir haben dann auf diesem Planeten noch eine weitere Fraktion, bevor wir zum Maul kommen. Eine gute Fraktion. Da sind nämlich 2 Jedi unterwegs und haben sich vom Imperium versteckt. Wer ist das?
Das ist ein klassisches Meister-Padawan-Pärchen. Wir haben einen Meister Daki. Der ist eine kleine Echsenmenschen-Person von einer Spezies, die vorher nicht aufgetaucht ist. Mhm. Und seine Padawan, Devon, ist eine Twi'lek, eine pinke Twi'lek.
Ja, ein Teenager oder junge Erwachsene, so genau weiß man es nicht.
Und die versucht natürlich nicht aufzufallen, aber auch nichts Illegales zu tun und nichts moralisch Verwerfliches zu tun. Und deswegen hungern sie. Und darüber bekommen sie dann auch Probleme, weil man bekommt das direkt dann so gezeigt. Ja, der Meister ist natürlich der Ruhige und der immer sagt, wir halten still und wir dürfen nicht auffallen. Und es werden schon die richtigen Dinge passieren, wenn wir die richtigen Dinge tun und unseren Lehren treu bleiben. Ja. Und Devon sagt, ja, aber wir müssen essen und was, wenn ich jetzt Obst klaue?
Das ist so eine ganz klassische Dynamik, die wir in den Clone Wars, nicht Clone Wars, in den Dark Times Comics früher schon ganz oft gesehen haben. Also noch bei Dark Horse gab es ja sehr viel aus der Ära, war auch immer die faszinierendste eigentlich. Und ich fühle mich da direkt zurückversetzt mit den beiden. Wie findest du Devon, die sie ist unsere Hauptfigur. Also am ehesten von all diesen, für die ganze Serie würde ich sagen, ist sie die Hauptfigur, oder?
Ja, solide. Also es ist jetzt kein Charakter, der irgendwie so irrsinnig komplex wäre. Es ist halt eine sehr, sehr klassische Form von Figur. Mhm. Und die Funktion, die sie in dieser Serie und in der Story hat. Und ihr Arc, den kann man eigentlich von der ersten Folge an vorhersehen, aber er ist gut gemacht.
Als die Trailer kamen und man hat gesehen, da ist Darth Maul drin, da ist eine junge Jedi Twi'lek drin, haben Leute schon hier den Leonardo gemacht und geschnipst und gesagt, Darth Talon. Weil die Leute natürlich glauben, dass jetzt aus Devon irgendwann die ikonische Sith Lady Darth Talon wird, die halt auch ein Twi'lek ist, aber halt mit den Tattoos von Darth Maul, ein Darth Maul-Fangirl. Aber in den Comics, in jetzt Legends-Comics, ist die 100 Jahre später.
Ich wollte gerade sagen, ist die nicht mindestens 80
das
Jahre?
Das ist ja aber egal, weil dieser Kanon ist ja weg und wir können uns aus den Bestandteilen bedienen, wie wir möchten für den neuen Kanon. Also kann das schon sein, dass das passiert. Aber doch wissen wir das nicht. Wir wissen noch nicht, was es wird, denn wir haben ja nur die erste Staffel gesehen und wir können direkt schon mal vorwegnehmen, dass sie in einem Cliffhanger endet. Mhm. Also keinem wirklichen Cliffhanger, das irgendwie mitten in einem Lichtschwertschwung geschnitten wird. Es hat schon einen Abschluss, aber viele Fragen bleiben offen. Und ich bin auch wirklich schon gespannt, wie das dann weitergeht. Also ich bin am Anfang des Guckens war ich nicht so begeistert und die Serie hat mich dann mit jeder Folge ein bisschen mehr überzeugt, die mehr Fahrt sie aufgenommen hat. Aber machen wir erstmal weiter. Was für Charaktere haben wir denn noch? Ah, den Meister. Wir müssen Meister Darki noch kurz vielleicht ein bisschen mehr beschreiben. Ich habe zu dir gesagt, ich finde, das sieht aus wie Deadly aus den Muppets.
Ja, da ist was dran. Also er hat diesen länglichen Kopf und diese Gargoyle-Schnauze auch ein bisschen mit so einer großen Nase, mit großen Nüstern.
Tiefliegende Augen und ein bisschen Bart. Ne? Das sind Haare.
Ja, ja, er hat also, so, ich mir das ein. Ja, oder Barteln oder Stoppeln, ist schwierig zu sagen. Also sieht ein bisschen aus wie das Kinn von einem Wels oder sowas.
Richtig.
Und,
tolles Design.
Ja, ja, ja. Also coole neue Spezies, die sie da. Musik, glaube ich, heißt die Spezies. Mhm. Mal schauen, ob wir jemals wieder einen anderen Musik sehen. Über Meister Darki kann man gar nicht viel mehr sagen, außer, dass er ein sehr typischer Jedi-Meister ist. Er ist ruhig, er ist überlegt, er tut das Richtige. Er kann, wenn es nötig ist, mit großer Kraft und Entschlossenheit auch einschreiten. Er wird seine Padawan und unschuldige Leute verteidigen und versuchen, nie übereilt zu handeln.
Wir sehen schon, das sind wieder Versatzstücke aus Klischees zusammengesetzt. Dave Filoni mag seine Klischees und er bricht sie auch nicht.
Ja.
Selten. Das ist, was man ihm ein bisschen vorwerfen kann, glaube ich. Aber gut, für die Geschichte ist das alles passend. Dann kommen wir mal zur anderen Fraktion, die wir haben. Ich sage jetzt nicht den Bösen, weil die Bösen kommen erst noch. Aber zu Maul. Was macht denn Maul? Wo ist er in seinem Leben und wer ist bei ihm?
Maul ist zu dem Zeitpunkt ja zwischendurch schon mal ein Syndikatschef gewesen, dann ist er verraten worden, aber erst jetzt immer noch mit einem Haufen Schlägern und Söldnern unterwegs und dabei sich seine Position irgendwie wiederzuholen oder zumindest Kohle und Macht an sich zu holen. Und er hat ein paar Zabrak dabei, die ihn unterstützen.
Also ein paar Datumiri eigentlich.
Ich nehme es an, ja.
Brüder von Datumir.
Es sind auf jeden Fall tätowierte Zabrak. Ich glaube, die Namen werden nie genannt. Ich habe sie nur in den Untertiteln gesehen, dass sie Cyan und Icarus sind. Mhm. Es sind generell sehr viele sprechende Namen. Und damit wären wir auch schon bei den Mandalorianern. Die werden nämlich angeführt von einer Frau namens Rook Cast. Also sie ist eine Schachfigur in dem Cast oder sie ist eine Schachfigur, die man wirft. Ich bin mir nicht sicher. Aber Rook Cast ist sowas wie...
Rook ist der Turm, ne?
Ja, Rook ist der Turm, genau. Jetzt hier.
Sie sieht aus wie eine böse Sabine.
Genau, ja. Wie eine böse Sabine.
Das Sabine kennt ihr noch nicht, weil die erst später in Rebels vorkommt. Aber falls ihr uns hier wirklich chronologisch folgt. Aber ja, oder sie ist so eine typische, so eine böse Bo-Katan. Also ja. Sie ist eine aus, sie ist offenbar Anführerin eines Hauses, wird Lady Cast genannt immer. Und dieses Haus scheint sich Darth Maul verschrieben zu haben und so auch die anderen Angehörigen. Die meisten haben nur ein, zwei Sätze oder sowas. Zwischendurch kommt mal durch, dass einer vielleicht Maul hintergehen möchte, aber dann doch nicht. Ist alles nicht so wichtig. Also hat auf jeden Fall so eine Kerngruppe mitgenommen von Mandalore, die ihm weiter gefolgt sind. Und er hat sich offensichtlich wirklich auf diesen Planeten versteckt, wahrscheinlich weil es keine imperiale Präsenz gibt und weil es da noch andere Kriminelle gibt, mit denen er ein Hühnchen zu rupfen hat. Also seine momentane Basis ist ganz tief in den Ruinen unter der Stadt. Und ja, Maike?
Und er hat noch ein wichtiges Teammitglied.
Oh ja, sehr wichtig.
Und das ist ein schwebender, bösartiger Diskus. Das ist er wird Spybot genannt. Mhm. Und es ist ein bisschen so, als hätte jemand einen imperialen Suchdruiden genommen, flach gedrückt und mit Sarkasmus programmiert.
Ja, ich würde sagen, mit der Häme eines Gremlins.
Ja.
Weil das ist ja auch, was er macht. Er sabotiert und er spioniert.
Ja, und lacht vor sich hin und freut sich, wenn anderen Leuten schlimme Dinge passieren. Vor allen Dingen, wenn er sie ausgelöst hat. Und er hat unterschiedlich große Diodenaugen. Und ikonisch. Nicht nervig, gerade noch nicht nervig, fieser, kleiner Druide.
Aber offensichtlich Maul sehr treu und er hat diesen Dennis Nedry-Moment, ne, wo jemand versucht, eine Tür zu öffnen, die er versiegelt hat oder irgendwo seinen Computer zu hacken und genau dann macht er diesen Jurassic Park-Kram. Was ihn dann sympathisch macht, also irgendwie knuddelig.
Da habe ich den Leonardo DiCaprio schnipp, 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 guck mal da gemacht.
Genau, und was macht Darth Maul ansonsten auf Jannix, ne? Ich will immer Jarrix sagen, auf Jannix.
Jannix. Er legt sich mit dem lokalen Mob an. Es gibt nämlich auch hier organisiertes Verbrechen. Das sind aber kleinere Banden. Und wir bekommen zwei davon vorgestellt. Sie werden nicht so bleibend wichtig sein. Entscheidend ist, dass es zwei Mob-Bosse gibt. Einer ist ein Gran. Das sind die Leute mit den drei Augen an Stielen.
Mhm. Drei Augen, vier Ohren.
Mhm. Und echt vier Ohren?
Nicht vier Ohren?
Das kann sein.
Hab ich mir den nie drauf gehabt.
Weißt du, die drei Augen sind so...
Ich glaube, das reicht. Er hat nur drei Augen.
Drei Augen und so eine Schnauze. Und er ist eine dicke Version davon.
Ja.
Und auf der anderen Seite ist es ein Alina. Und das habe ich sehr gefeiert. Alina sind nämlich klein und harmlos. Und bisher galt für die vor allen Dingen, dass sie gerne in Urlaub gehen.
Ja.
Das ist die Touristenspezies.
Es gibt auch einen Jedi-Meister, den wir treffen werden, wenn wir über Spiele reden.
Aber sie sind klein, blau, haben breite Münder und so tropfenförmige, nach hinten langgezogene Schädel. Und dieser hier, Vario.
Leute mal, ist im Ernst.
Mit V, aber ja. der sitzt zumindest, als wir ihn kennenlernen, aber in so einem großen robotischen Mech-Suit. Hm? Dass der kleine Alina halt aber ein riesen Buffer-Typ ist und nur sein Kopf guckt oben raus.
Ja.
Ja. Der ist halt eben auch ein Set von miteinander verwobenen Klischees. Er ist der kleine Scrappy-Typ und er ist eigentlich gar nicht so fies, aber er ist trotzdem auf seinen Vorteil bedacht.
Naja, er ist so lange fies, wie er in der Nachposition ist. Solange er das nicht mehr ist, ist er ein ziemliches Würstchen, das sich bei allen einschleimt. Und mich hat er sehr stark an Wallace Shawn erinnert, der Inconceivable. Der den Vincini spielt in Princess Bride und natürlich auch den großen Nagus in Star Trek und tausend andere Rollen. Der Nachbar von Bill Cosby übrigens, glaube ich, auch gespielt hat früher. Aber offenbar hat er nichts mitbekommen.
War wohl nicht so involviert.
Nee, nee.
Ja. Aber, ich mag das Design von dem sehr, von Vario. Unter anderem, weil die Aline haben so fischähnliche Finnen an den Seiten ihrer Köpfe teilweise. Und seine sehen halt aus wie so 70s Lamb-Chop-Bärte. Also so wie Koteletten.
Du hast recht, ja.
Ja, die lang runtergehen. Also den mag ich sehr vom Design her.
Also wir erfahren dann diese beiden Gangsterbosse, das heißt Nicodemus, anderes Luti Vario, die haben mit Maul zusammengearbeitet früher und haben ihn irgendwann mal verraten. Und jetzt versucht er, sie gegeneinander auszuspielen, was auch funktioniert, indem er halt bei einer von denen hat offenbar eine Bank.
Mhm. Oder es heißt, es ist seine Bank. Es ist unklar, ob sie ihm gehört oder ob das die Bank ist, auf der er sein Geld wäscht.
Da ist aber sein Bankdroide. Ich weiß nicht, was sein Bankdroide macht. Arbeitet er in der Bank oder ist es sein Steuerdroide oder was? Egal.
Oder ist
es
so eine Geldzählmaschine?
Ja, jedenfalls wird der benutzt, der wird entführt und dann geköpft, um die gegeneinander aufzuhetzen. Das funktioniert auch. Die beschießen sich und bringen sich gegenseitig um. Und das ist so der Einstieg in die Geschichte. Und dieser Bankraub, der dem vorausgeht, um diesen Twist auszulösen, Entschuldigung, der bringt dann natürlich unsere Gesetzeshüter auf den Plan, nämlich Lawson und Two Boots. Und dann müssen sie halt ermitteln und rausfinden, wer hat da wen reingelegt und wer steckt eigentlich wirklich dahinter. Und so kreuzen sich dann letztendlich die Pfade von Lawson und Maul, beziehungsweise indirekt, weil letztendlich, wir müssen noch unsere Jedi mit reinbringen, und Devon wird wegen Mundraub in den Knast geworfen, weil sie eine Melone klaut.
Ja, sie wird deswegen verhaftet und weil sie dann keine Papiere hat oder sonst irgendetwas und nicht irgendwo drauf eingeht, wird sie erstmal mitgenommen. Lawson ist aber nett zu ihr, als er mitkriegt, dass das passiert. Aber Lawson hat eben auch Vario, weil er den verhaftet.
Genau.
Als alles eskaliert zwischen den Mob-Bossen.
Ja, also es gibt da eine große Action-Szene, bei der Vario durch Hinterlist als einziger überlebt von diesen Mob-Bossen, wird aber gejagt von Mauls Bande und kommt dann aber in Gewahrsam und wird in die Zelle gegenüber von Devon geworfen. Was dann dazu führt, dass Darth Mauls Truppe, angeführt von Darth Maul, in das Polizeiquartier eindringt, um Vario da rauszuholen. Man denkt zu dem Zeitpunkt, um ihn zu ermorden. Er hat quasi hier Zeugenschutz. Ne? Also der wird zu seinem eigenen Schutz auch da eingesperrt. Ist nicht sehr effektiv. Die brechen ihn da aus. Und bei dem Versuch entdeckt Maul eben diese Jedi-Padawan in der anderen Zelle. So endet die erste Doppelfolge. Und bricht und holt sie auch mit raus. Mhm. Und sagt, okay, weißt du was? Du kommst mit.
Du bist interessant.
Ja.
Er erwähnt auch zwischendurch, dass er irgendwie Visionen hatte zu seiner Lady Cast. Und es ist relativ klar, dass er irgendwie Visionen eben von Devon hatte. Mhm. Und schon wusste, dass sie auf dem Planeten ist oder dass irgendwas passieren würde mit ihr. Ja, also, er will übrigens Vario einfach umbringen, aber Vario sagt dann, ich kann nicht an einen anderen noch, ich kann nicht an einen von den Pikes ranbringen. Und er wheedelt und spielt mit den Informationen, die er hat und ist unterwürfig und kommt dann irgendwie auch dann mit, lebendig.
Genau, also im Grunde landen dann beide in einer Art Gefängnis, improvisierten Gefängniszelle in dem Versteck von Maul. Und das mit den Pikes funktioniert dann auch, ne? Also er sagt, er weiß, wann ihre Schiffe, wie ihr Fahrplan ist, was sie vorhaben. Und letztendlich können sie erstmal sabotieren. Und es ist alles nicht so wichtig. Das ist wirklich, der Verbrecher-Syndikatsteil führt nirgendwo hin. Deswegen, es endet damit, dass durch einen Trick sie es schaffen, sich bei den Pikes einzuschmuggeln, indem sie so tun, als hätte Vario Maul gefangen genommen. Und das ist aber nur ein Double. Und letztendlich töten sie dann das Pike-Oberhaupt und alle anderen Pikes unterwerfen sich Maul, weil sie überleben möchten. Und dann hat Maul quasi diesen Teil, wahrscheinlich nicht das ganze Pike-Syndikat, aber diesen Teil dieses Syndikats unter sich vereinigt und hat neue Gefolgsleute, die in der ganzen restlichen Staffel nie wieder vorkommen.
Aber das heißt, also wir haben Maul, der tatsächlich erfolgreich sich da mit dem Mob auseinandersetzt und der hat auch gleichzeitig Devon. Zugegebenermaßen, Devon ist bei Maul, dann entkommt sie, dann ist sie wieder bei Maul, dann entkommt sie und dann ist sie wieder da. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie oft das passiert. Es kann sein, dass wir an dieser Stelle vielleicht ein paar Sachen überspringen.
Ja, wir mischen das ein bisschen zusammen. Es ist nicht alles wortgetreu, weil, wie gesagt, das ist Es sind 10 Folgen, 25 Minuten. Es hätte kürzer sein können. Es ist viel Padding und hin und her, wie du sagst. Also er entführt sie einmal, dann rettet er sie nochmal und dann kommen sie nochmal. Also es gibt 3 Meet-Cutes sozusagen.
Meet-Cutes. Zwischen Meister
und Meister. Ich weiß nicht, ob es 3 gebraucht hätte, sagen wir mal so. 2 hätten vielleicht gereicht. Aber sie entkommt aus eigener Kraft. Mit der Macht schiebt sie ihr Gefängnis auf. Es gibt eine kurze Konfrontation mit Maul. Ich weiß gar nicht, entkommt sie dann einfach direkt?
Ich glaube, er lässt sie einfach gehen. Also er sagt, du kannst gehen. Und das tut sie dann auch. Und andersrum, parallel dazu, stößt Lawson auf Meister Daki, beziehungsweise Meister Daki nimmt Kontakt mit Lawson auf, weil seine Padawan gefangen genommen worden ist. Daki hilft auch zwischendurch, als in Chaos und Verfolgungsjagd eine Brücke einstürzt, hält er sie mit der Macht hoch, dass Leute noch gerettet werden
können. Das klassische Jedi offenbart sich, um andere zu retten, Ding. Das haben wir in vielen dieser Medien. Und dann entdeckt Lawson halt, dass er da einen Jedi vor den Füßen hat.
Und der macht dann auf sich aufmerksam. Etwas, was eigentlich natürlich Lawson unter imperialem Recht melden müsste. Aber das tut er natürlich nicht. Weil er ein guter Typ ist.
Wenn wir sagen, Maul lässt Devin gehen, ist nicht ganz so einfach. Ne? Also er spielt da ein bisschen mit ihr. Sie befreit sich, er testet sie. Er sagt, er lässt sie gehen. Dann lauert er doch wieder auf. Dann gibt es ein kurzes angedeutetes Duell und letztendlich will er sie halt die ganze Zeit irgendwie auf die dunkle Seite ziehen und ein bisschen verhöhnen. Oder wie hast du das empfunden?
Ja, er testet sie. Also denke ich vor allen Dingen, um mal zu schauen. Im Endeffekt sie beschnüffeln. So, was kann sie? Was tut sie? Vielleicht lässt sie sich provozieren. Wie reagiert sie, wenn ich sie angreife? Und er trinkt zwischendurch auch Tee mit ihr. Es ist so einfach so ein Test.
Ja.
Auf allen Ebenen.
Aber am Ende lässt er sie wirklich gehen.
Ja.
Das wirkt schon ein bisschen wie ein aufgeweichter Maul, oder? Also er war in Clone Wars nie so nett. Ganz am Ende, als er mit Ahsoka zusammen gegen die durchgedrehten Klone vorgeht, hatte ich auch schon so ein bisschen das Gefühl, er könnte jetzt die Seiten wechseln. Oder vielleicht könnte Ahsoka mal ein bisschen über den Schatten springen, aber das ist ja nie passiert. Und da habe ich vertanes Plotpotenzial gesehen. Also so Ahsoka und Maul Team-Up hätte mir gefallen, ist aber nicht passiert. Und ich habe das Gefühl, dass diese Serie aus einem ähnlichen Grund entstanden ist, dass jemand sagt, Leute, ihr habt ja aber Potenzial weggeschmissen. Lass uns das nochmal versuchen mit einer anderen Person, die ein bisschen wie Ahsoka ist.
Ja.
Oder? Lass uns doch mal wirklich sehen, Maul verbündet sich mit Jedi gegen das Imperium. Das wäre cool. Und noch sind wir an dem Punkt nicht.
Nein.
Aber ich habe immer nicht verstanden, um mal kurz zurückzugreifen, am Ende von The Clone Wars, also bevor er dann in der allerletzten Folge von Ahsoka gefangen genommen wird, da ist er ja noch der Schattenherrscher von Mandalore.
Mhm.
Aber eine Staffel davor oder 2 Staffeln davor wird er ja von Palpatine besiegt. Und Palpatine sagt ihm, er ist aber nützlich für ihn da, wo er ist. Und ich weiß jetzt gar nicht, was Palpatine mit ihm gemacht hat oder was seine Anweisungen waren. Oder hat er einfach dann liegen lassen, ist gegangen und hat dann halt einfach das ein Ding gemacht? Ich habe da keine Konsequenz draus gesehen.
Wir sind wieder bei der Frage, was ist Palpatines
Plan? Ja, genau. Ja.
Okay. Ich glaube, Palpatines Plan war, ihn weiter existieren zu lassen als ein Agent des Chaos. Wenn ich jetzt mich bemühe, Palpatines Verhalten zu erklären aus einer Palpatine-Sicht und nicht aus einer, wir wollen diesen Charakter nicht umbringen, weil wir würden gerne noch was mit ihm machen, Sicht. Dann ist es, ich lasse diesen Agenten des Chaos da draußen Dinge machen, die Sachen destabilisieren und die Aufmerksamkeit auf ihn ziehen, solange er da draußen ein wütender, lauter, halbmechanischer Zabrak mit einem roten Lichtschwert unterwegs ist, guckt keiner in meine Richtung, wenn jemand sagt, gibt es eigentlich noch Sith.
Und es bindet die Jedi in einem anderen Konflikt. Zumindest dachte er sich das. Ist ja dann nicht passiert, aber.
Ja. Und Maul ist dann ja offensichtlich auch durchaus noch eine Weile ziemlich erfolgreich gewesen als Unterweltboss, bis ihn dann anscheinend alle verraten haben.
Ja, bis ihn Ahsoka in den Käfig gesperrt hat. Und er von einem abstürzenden Sternzerstörer geflohen ist. Danach wird er sich halt dann seine Getreuen wieder zusammengesucht haben und das versucht neu aufzubauen, da auf diesem 80s-Planeten.
Auf dem Detroit-Planeten.
Ja. Jedenfalls, Devin entkommt und sucht ihren Meister auf, der inzwischen ja auch, wie gesagt, schon Kontakt zu Lawson hat. Und dann geht es letztlich darum, Lawson sucht immer noch nach Maul und seinem Versteck und die beiden können ihn jetzt dahin führen.
Ja, also die schicken ihm die Information. Und dann sagt Tubuts, korrekterweise müssten wir jetzt übrigens das Imperium informieren, weil dieser Maul, der wird sehr dringend gesucht. Mhm. Und der ist zu wichtig, als dass wir uns drum kümmern könnten. Und dann macht Lawson ihn aus.
Ja, also die Programmierung von Tubuts zwingt ihn quasi dazu, das Imperium zu rufen. Mhm. Da hätte ich ihn auch ausgemacht, ja. Also versuchen sie es halt ohne Verstärkung, diesen Unterschlupf auszuheben. Und Maul bietet ihn dann nochmal an, dass sie vielleicht, dass sie einfach wieder gehen können, ja, dass sie sich um ihren eigenen Scheiß kümmern, dass sie einen Waffenstillstand aushandeln. Und Lawson sagt, das ist nett, aber ich muss das hier by the book machen. Wir müssen jetzt leider auf uns schießen, gegenseitig. Und dann schießen sie aufeinander, beziehungsweise hauen sich. Die Jedi greifen nochmal ein. Nochmal Meister Daki, die haben nicht gekämpft, glaube ich. Ne? Aber
gekämpft nicht, nee, aber er hat Leute gerettet und Dinge durch die Gegend geworfen. Ja.
Also Meister Daki gegen Darth Maul, niemand wird verletzt. Aber viele NSCs gehen drauf.
Also niemand wird verletzt, aber viele sterben. Niemand von den wichtigen handelnden Figuren wird verletzt dabei. Ja, beziehungsweise Maul trägt einen Schaden an seinem Bein davon.
Da schon?
Ja, da kriegt er schon das erste ab. Dieses Bein wird 8-mal getroffen.
Mindestens, oder so. Ne? Aber es ist noch nicht schlimm, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt.
Zu diesem Zeitpunkt geht's noch. Das ist so ein bisschen so, es gibt ja den dramatischen Dolch, dass man von irgendjemandem in die Seite gestochen wird.
Ein symbolischer Dolch. Ja, das tut gar nicht so richtig weh, das ist einfach nur schade.
Und bei Maul, ein
enttäuschender Dolch.
Genau, bei Maul ist es der Schuss ins Bein, in sein mechanisches Bein.
Das ist der Talia al Ghul Dolch.
Der Talia al Ghul Dolch, ja. Oder der Loki Dolch.
Ja.
Ja, aber die ganze Sache endet dann unter anderem damit, dass haufenweise Polizeiverstärkung kommt und Two Boots, und Lawson sagt, es tut mir leid, Buddy, dass ich dich einfach ausgeschaltet habe. Und dann sagt Two Boots, schon gut, ich hoffe, du verzeihst mir auch, dass ich das Imperium gerufen habe.
Und dann sehen wir diverse Sternzerstörer im Orbit.
Ja.
Und es landen Sturmtruppen, Offiziere und wie wir dann sehen werden, auch Inquisitoren. Ja, noch zwei weitere relevante Figuren in der Serie. Es sind der erste Bruder, richtig?
Es ist der erste Bruder Marok und der elfte Bruder, beziehungsweise erst ist nur Marok da.
Mhm.
Und der holt dann sich noch Verstärkung und dann taucht der elfte Bruder auf. Das ist der mit dem Rabenschädel-Masken-Ding.
Es sind genau die beiden, die absolute Pappaufsteller sind. Die haben absolut keine Tiefe. Das sind Ringgeister, habe ich zu dir gesagt. Die reden fast nicht und wenn, dann dämonisch verzerrt. Und natürlich sind sie einfach so Verkörperung von Angst. Und dann ist das Imperium auch direkt dabei, das Polizeihauptquartier zu übernehmen. Befragen erstmal die Vorgesetzte von Lawson und der kommt von diesem Verhör nicht mehr wieder. Also offensichtlich hat die versucht, Lawson zu schützen und wird dafür direkt hingerichtet. Mhm. Weg. Two Boots merkt dann auch recht schnell, dass er einen Fehler gemacht hat, spätestens als man ihm seine Schuhe wegnimmt. Ja. Weil der Imperial-Offizier sagt, hier, Druiden dran.
Das ist aber nicht,
den Vorschriften entsprechend. Ja, genau. Also die bereuen das sehr schnell. Dann wird auch Lawson befragt, hat aber auch wenig zu sagen. Und letztendlich kommen wir da schon in den Punkt, wo sie auch seinen Sohn befragen. Jetzt erst später. Weil
Also sein Sohn merkt, dass sein Vater nicht antwortet und geht dann auch auf die Suche. Das heißt, der taucht dann irgendwann bei der Polizei auf. Aber wir haben jetzt die Situation, das Imperium ist hier. Das Imperium sagt, wir übernehmen jetzt. Und unter anderem auch, gut, da immerhin habt ihr keine Jedi hier versteckt. Mhm. Und Lawson sagt, ja, genau, wir haben keine Jedi hier versteckt.
Ja, und dann geht er nach seinem Vorher nach Hause. Mhm. Ja. Und da sitzen zwei Jedi, um das mal vorwegzunehmen.
Unangenehm?
Die sich vor ihm versteckt haben. Beziehungsweise, bevor die sich da verstecken, passiert denen noch was anderes, ne? Ich bringe jetzt den Ablauf durcheinander, ist aber auch gar nicht so wichtig.
Ja, also sie nutzen auf jeden Fall ein bisschen den Jedi-Mind-Trick und dergleichen, um durch die Stadt zu gehen und nicht verhaftet zu werden und dahin zu kommen.
Dass sie mit den Inquisitoren aneinander geraten ist, nachdem sie sich bei ihm versteckt haben, oder?
Ja.
Ja, okay. Also sie, warum gehen sie eigentlich zu Lawson?
Weil sie ihm vertrauen.
Weil sie ihm vertrauen und sich denken, da können sie das aussitzen. Also er kommt rein und sein Sohn sitzt da mit Devin und dem Meister. Und dann gibt's so ein bisschen Bonding, ne? Die freuen sich an, die beiden Kinder freuen sich an und Lawson hat ja sofort verstanden, dass das ein Fehler war, das Imperium zu rufen und dass sie jetzt größere Probleme haben als Maul und dass das wahrscheinlich heißt, dass der ganze Planet unter diese Faschisten-Tyrannei fällt und deswegen ist er zwar erstmal angepisst, dass die bei ihm zu Hause rumsitzen, aber er weiß auch, dass sie letztendlich im Recht sind, ne? Also der ist schon ganz eindeutig auf Jedi-Seite. Ich weiß gar nicht, woher das kommt bei ihm. Ist einfach ein netter Typ. Weißt du das?
Ja, er scheint einfach anständig zu sein. Ich weiß, dass es einen Comic gibt, der sozusagen einen Auftakt oder eine Vorstellung der Figuren und von diesem Planeten darstellt. Ich habe den aber nicht gelesen. Hm. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwie groß mehr Informationen dazu sind. Aber er ist halt einfach dieser Archetyp von eigentlich ein netter Kerl. Und er sagt zwischendurch einmal relativ vage, ich habe gesehen, was passiert, wenn das Imperium eingreift oder wenn das Imperium übernimmt. Und wir wollen das vermeiden.
Ja.
Also er hat in irgendeinem Kontext zumindest schon mal gesehen, was das Imperium tut und ist nicht auf deren Seite.
Das ist gut. Wäre jetzt blöd, wenn man sich nach 5 Folgen rausstellt, dass unsere Hauptfigur ein Arschloch ist. Oder ein Faschist. Naja. Jedenfalls, die haben nicht lange Ruhe da. Die Inquisitoren sind Lawson einfach nach Hause gefolgt. Oder haben irgendwie...
Ja, Marok verfolgt sie.
Ja. Und dann zerlegen sie erstmal seine Wohnung. Sie flüchten aufs Dach. Es gibt eine lange, lange Actionsequenz mit Kampf gegen Marok. Und dann kommt noch ein Kanonenboot ins Spiel. Und dann kapern sie das. Und dann stürzen sie damit ab. Und dann flüchten sie wieder in die Unterstadt. Und die war richtig geil. Also diese Action-Szene war fantastisch. Das war die erste große Action-Szene, die nicht einfach nur 2 Leute hauen mit dem Lichtschwert aufeinander ein, darstellt in dieser Serie. Und die hat mich weggeblasen.
Also die hatte einen richtig guten Flow. Ja. Es ist immer alles in Bewegung.
Nach dieser Action-Sequenz ist eigentlich schon klar, unsere Helden, also Lawson, sein Sohn und die beiden Jedi müssen... Und Tubuz ist noch nicht... Nee, Tubuz ist noch im
Hauptquartier. Noch
im Hauptquartier, genau. Müssen diesen Planeten verlassen.
Mhm.
Und jetzt ist die Frage, wie? Und das wird noch verkompliziert dadurch, dass die sich dann bei der Flucht aufteilen. Also irgendwie kommt es dazu, dass die beiden Kinder allein sind und die beiden Erwachsenen allein sind. Wie auch immer das passiert ist. Ich glaube, das ist, nachdem sie in dem Casino waren, bei dem Kontakt von Lawson, den ich einfach nur Liara genannt habe. Warum habe ich den Liara genannt?
Lawson hat eine alte Freundin, die eine Information Broker ist.
Mhm.
Und Liara aus Mass Effect wird im 2. Teil der sogenannte Shadow Broker.
Ja.
Und ist eine Informationshändlerin. Sie heißt Rena Sul.
Aber das Design ist auch nicht ganz unähnlich.
Es ist eine sexy Alien-Frau.
Ja, mit so Tentakelchen auf dem Kopf.
Ja, ne? Aber sie ist lila, oder? Lila?
Ich glaube, sie ist so blau-lila. Ja.
Blau-lila. Ja, wie auch immer.
Das ist schon nah dran.
Ja.
Jedenfalls, während die mit der verhandeln darüber, wie sie vom Planeten runterkommen können, werden sie auch dorthin verfolgt. Die Sturmtruppen kommen rein, Soldo Liara kümmert sich um die und verschafft ihr ein bisschen Zeit. Aber dann werden sie bei der Flucht getrennt und letztendlich landen die beiden Kids in einem Zug. Wir hatten vorher schon eine Szene, wo die beiden Jedi in der U-Bahn sind und da erkannt werden und da entkommen müssen. Aber jetzt hat sie Marok auf dem Zug gestellt und es gibt ein Lichtschwert-Duell auf dem zum Abteil. Und dann taucht aus dem Nichts Maul auf und rettet ihnen den Arsch. Und letztendlich führt es dazu, dass Maul Devon wieder mit in sein Versteck nimmt. Und ich glaube, Lawsons Sohn wird gefangen, wieder in der Stelle gefangen genommen, weil der wird ja dann tatsächlich wieder ins Polizeihauptquartier gebracht. Weißt du noch, wo er gefangen genommen wird?
Ich glaube, nicht sofort hier. Weil, also erst entkommen sie, glaube ich, noch gemeinsam.
Mhm,
Riley und Devon und Maul. Gehen sie erst wieder zusammen mit Maul zu seinem Versteck. Und Riley soll dann zurück zu seinem Vater. Zumindest sagt Devon das. Und Maul sagt erst, ja, natürlich könnt ihr gehen. Und dann will sie gehen. Und dann sagt er, nein, eigentlich doch nicht, das Imperium ist hier. Und dann gibt's wieder eine Auseinandersetzung zwischen ihm und Devon. Und das wird von einem imperialen Suchdruiden beobachtet. Und dann weiß das Imperium jetzt, wo Maul ist. Und greift an.
Ich finde es übrigens schön, wo du so ein bisschen den Duktus von Maul übernimmst, wenn du ihn zitierst. Und auch so ein bisschen die kantige Handbewegungen. Und wie du plötzlich Tattoos in deinem Gesicht erscheinen. Das könnt ihr jetzt nicht sehen. Und Hörner wachsen. Mhm. Aber dann verschwinden sie wieder, wenn du einen anderen Charakter sprichst.
Ja.
Das ist sehr, du bist wirklich eine gute Geschichtenerzählerin.
Acting.
Ja, sie hat so eine Handbewegung gemacht. Das, so eine Acting-Handbewegung.
Ja, so eine MC.
Ja, da, also große Action-Szene, das Imperium und die zwei Inquisitoren greifen Mauls Versteck an. Es gibt richtig aufs Maul, Dinge explodieren, Brücken stürzen ein. Zabrak-Brüder sterben, es ist tragisch.
Einer von beiden und andere von den Mandalorianern klauen das Schiff, das Maul hat.
Und genau, der wird verraten. Ja, das hatten wir schon geteasert, einer von denen will ihn verraten. Und das machen die dann auch, die hauen dann ab mit dem Fluchtschiff. Und werden direkt von dem Gunboard abgeschossen und sind tot. Das heißt, am Ende steht Maul ziemlich allein. Devon entkommt mit einem anderen Schiff, glaube ich, das sie kapert.
Ja.
Aber sie nehmen Riley gefangen. Und die beiden Inquisitoren bekämpfen Maul im Keller seiner Festung, wo sie ihn ziemlich zusammenschlagen. Also dann kriegt er auf jeden Fall noch mehr Treffer gegen sein Bein. ist ziemlich verletzt, aber er schafft es mit der Macht, die Decke auf sich runterstürzen zu lassen, sodass er immerhin entkommen kann. Womit dann die 7. Folge, glaube ich, endet.
Ja. Und wir haben jetzt gesagt, die Inquisitoren, weil, was wir vorhin etwas früher schon gesagt haben, da ist noch welche dazukommen. Wir hatten zwischenzeitlich, dass Marok seinen Vorgesetzten anruft und sagt, hey, hier ist nicht nur Maul, hier sind auch Jedi, kann ich noch mehr Leute haben? Und dann kommt Rabenschädelmann.
Ja. Aber es ist doch egal. Das sind, wie gesagt, austauschbare Schattenviecher.
Ich will nur unsere Aussagen intern konsistent halten.
Okay, danke schön.
Bitteschön.
Aber es ist letztlich egal, welcher von den 4 Pac-Man-Geistern da auftaucht. Oder?
Nein, die 4 Pac-Man-Geister haben unterschiedliche Taktiken, wie sie dich jagen. Farben. Ja. Und Farben. Und Namen.
Du hast recht.
Die haben mehr Charakter als diese 2. Diese 2 möchte ich jetzt.
Die Designs sind aber gut von den beiden, muss man schon sagen.
Ja, ja.
Eine sieht halt wirklich aus, als wäre er direkt aus einem Peter Jackson Herr der Ringe-Film geklettert und der andere aus irgendeinem japanischen Urban-Horror-Film gekrochen, oder?
Ja.
Das ist aber auch bewusst, denke ich. Also diese beiden Referenzen, einmal Tolkien, einmal japanische Folklore, das ist schon richtig, oder?
Ja.
Würdest du das auch so einschätzen, die Inspirationsquellen?
Also das eine ist definitiv Fantasy und der macht auch, ich meine, du sagtest, ah, guck mal, da sind wieder die beiden Nazgul, während wir das geschaut haben. Und der mit dem Rabenschädel macht auch Nazgul-Geräusche, wenn er angreift und duckt sich und läuft auf eine Art und Weise, dass es aussieht, als würde er ein bisschen schweben. Und der andere, ich meine, der Helm von Marok mit diesen Streben sieht aus wie ein Fechthelm, wenn du Schwertkampf, japanischen Schwertkampf lernst.
Okay, das auch, ja.
Und also das, ich meine, es sind starke Designs, aber man sieht ihnen halt eben an, aus welcher Designfamilie sie stammen. Macht ja nichts.
Marok bewegt sich auch nicht menschlich, finde ich. Der ist unfassbar gelenkig und verbiegt seine Glieder und auf eine Art und Weise, die auch Darth Maul nicht nachmachen kann. Also der ist jetzt wahnsinnig schnell und geschmeidig, aber immer noch so, dass man sagt, ja, das könnte Ray Park sein, also der ursprüngliche Schauspieler. Naja, jedenfalls wird Riley dann tatsächlich auch zum Verhör aufs Hauptquartier geschleift, wo er ja zwischendurch schon mal war, um seinen Vater zu suchen, und wird dann von Marok verhört, was schlimm geteasert wird, aber absolut gar keinen Impact auf ihn hat.
Und wir sehen es auch nicht.
Wir sehen es nicht und danach geht es ihm immer noch gut. Also weiß ich jetzt nicht, was ich damit anfangen soll. Das Problem ist jetzt halt, die Flucht ist weiter verkompliziert, die sind nicht nur getrennt, sondern sie haben auch noch den Sohn verloren. Und deswegen müssen sie 2 Boots noch ins Boot holen, damit er den Sohn wieder aus dem Hauptquartier schmuggelt. Und dann entkommen sie mit einem Gleiter, mit einem gepimpten Auto, das Devon von irgendwelchen komischen Pseudo-Hells Angels Verbrechertypen klaut, wo man gar nicht sehen, wie sie die fertig macht. Ja. Die haben nur so einen Cut und dann liegen die alle bewusstlos am Boden, nachdem sie vorher so bedrohlich aufgetreten sind. Das ist ganz cool.
Ja.
Also kurzer Gefängnisausbruch mit geklautem Auto, wieder Verfolgungsjagd. Und dann versuchen sie tatsächlich, also mit sie meine ich die beiden Jedi und die 2 Menschen und jetzt den Druiden, zu dem Raumschiff zu kommen, das ihnen Pseudo-Liara verschafft hat. Und kurz bevor sie da hinkommen, kommt Lawson auf die Idee, nochmal zu fragen, ob denn alles okay ist bei ihr. Und bekommt dann, nachdem ich glaube, die Jedi fragen, sicher, dass wir vertrauen können, bekommt dann durch einen Code gesagt, dass das eine Falle ist. Ne? Also ja. Sie sagt ihnen irgendeine Information, die sie gar nicht ausgemacht haben. Und dadurch schaffen sie es dann nochmal. Die sind schon im Aufzug runter in diesen Hangar. Dann klettern sie aus dem Aufzug raus noch und Liara sprengt dann da unten alles in die Luft, opfert sich und tötet den imperialen Offizier, der auf sie gewartet hat. Übrigens der gleiche, der 2 Boots die Schuhe mit weggenommen hat. Na, das hat er jetzt davon, Droiden einfach ihre Klamotten wegzunehmen. Dann stirbst du in einem Feuerball. Ha!
Ja.
Entschuldige, das ist das Schlimmste, was er gemacht hat in dieser Serie. Er hat dem Tweeden seine Stiefel weggenommen.
Und ansonsten ist er halt in Uniform rumgelaufen und hat allen Leuten gesagt, dass jetzt die Dinge so funktionieren, wie sie funktionieren sollen.
Er war böser Nazi-Mann, ja.
Parallel dazu.
Wieso sage ich böser Nazi-Mann? Das wäre jetzt ein guter Nazi. Halt der Klischee-Nazi.
Manchmal muss man Dinge halt mit ihm nochmal tun. Ja,
jetzt ist er tot. Wir wissen nicht, wie er hieß, aber ich bin froh, dass er weg ist.
Soll ich rausfinden, wie er heißt?
Nee.
Ist nicht wichtig. Aber parallel dazu hat Maul Vision.
Genau, er ist nämlich hier begraben unter Schutt und dann diverse Stockwerke tief gefallen und gerade noch so mit dem Leben davon gekommen, schleppt sich durch die Tunnel unter der Stadt. Das sind, glaube ich, so Treibstofftunnel. Die sehen wir in Jedi Knight auch mal. Sieht genauso aus. Und da sehen wir nochmal seine Backstory. Also von der Imperator hat ihn aufgenommen er wurde mutiert oder zumindest irgendwie mit Night Sister Kräften versehen, er kämpft gegen die Jedi und wird in 2 Hälften geschnitten. Savage Opress findet ihn, er baut sein Imperium auf, Palpatine findet ihn und tötet Savage und dann wissen wir immer noch nicht, was danach passiert ist. Aber diese Vision ist die, die ihn dann wieder ein bisschen den Kopf wäscht, sodass er dann sagt, okay, eigentlich will ich mich gar nicht an irgendwelchen Verbrechern rechnen oder an den Jedi oder an Kenobi, sondern an Palpatine.
Das ist eigentlich mein großer Gegner. Und dann sehen wir seine Truppe, die dabei sind, die restlichen Sachen, die sie haben, irgendwie zu sichern. Der Spybot ist traurig.
Mhm. Vario ist immer noch da.
Vario ist immer noch da, weil er nicht weiß, wo er hin soll. Und sagt mir immer so, und was, wenn er jetzt nicht wieder auftaucht? Was, wenn er tot ist? Und Lady Cast sagt, er wird schon wieder kommen. Irgendwann ist er wieder hier. 21, 22, 23. Maul kommt durch einen Gang
dazu. Einfach ins Bild gelaufen. Das ist sehr
antiklimaktisch.
Absolut. Man würde ja denken, dass das irgendwie in einer epischen Szene, dass er da zurückkommt und seine Leute rettet, aber nö, sie sitzen da einfach am Straßenrand und warten. Das ist schon, das wirkt wie der erste Draft des Drehbuchs, den sie einfach genommen haben, oder?
So ein bisschen. Aber das Entscheidende ist, dass sie jetzt sich zurückziehen und sie gehen an einen Ort, wo sie sagen, niemand wird uns nach uns suchen, nämlich das Hauptquartier von dem anderen Mob-Boss.
Von
Nicodemus.
Nicodemus. Nicodemus.
Ja.
Das ist auch clever, da sucht doch keiner nach ihnen tatsächlich. Und von dort aus nehmen sie Kontakt zu jemandem auf, der ihnen dabei helfen könnte zu entkommen. Und das sind nicht die Pikes, komischerweise. Nein.
Beziehungsweise andersrum, sie bekommen einen Anruf. Und es ist ein hohes Tier aus Crimson Dawn, also aus einer der interstellaren Verbrecherorganisationen. Und das ist Dryden Vos, den wir aus Solo kennen.
Noch nicht.
Noch
wir
nicht.
Werden ihn kennen.
Wir werden Dryden Vos in Solo noch sehen.
Wir lernen ihn jetzt kennen. Dryden Vos ist ein Typ, der Narben im Gesicht hat.
Ja.
Er hat einen britischen Akzent. Und der ist...
Er klingt wie Jarvis.
Und er hat eine aufgesetzte Höflichkeit, die nur so eine hauchdünne Schicht über Jähzorn ist.
Mhm.
Das ist alles, was wir über ihn wissen müssen und jemals erfahren. Und er bietet jetzt Maul an, dass er ihn in Crimson Dawn aufnimmt, wenn er dafür seinen Vorgesetzten umbringt, damit er dann, also Vos Dryden Vos Crimson Dawn leiten kann. Aber halt als Marionette von Maul letztendlich.
Mehr oder weniger.
Ja, das ist das, was er ihm anbietet. Und Maul sagt, ja, das ist die beste Idee, die wir haben. Aber alleine werden wir es nicht schaffen, aus der Stadt zum Treffpunkt rauszukommen, wo du uns aufsammeln willst. Denn Dryden Vos, der mit seinem eigenen kleinen Schiffchen da hinkommt, weiß, dass er nicht direkt unter der Fuchtel des Imperiums da weit kommt.
Und er sagt auch, wir werden uns da nicht auf den Kampf einlassen. Wir kommen, wir sammeln euch ein, wir fliegen wieder weg. Wenn ihr nicht da seid, wenn wir landen, dann...
Ja.
Ist das so, dann fahren wir ohne euch wieder. So.
Und dann passiert es endlich, dass wir die ganze Zeit schon warten, dass Maul sagt, ihr kontaktiert nochmal Devin und sagt, weil sie ja schon so einen Bond haben, so einen kleinen, dadurch, dass sie schon zweimal getroffen haben und Tee getrunken haben. Ja.
Kontaktiert
ihr sie. Hey, wir wollen beide von diesem Planeten runter. Das schaffen wir nicht, außer wir arbeiten zusammen. Und Devin schlagt es den anderen vor und dann sagen sie endlich, ja gut, lass uns endlich mit Maul zusammenarbeiten, damit wir eine Chance haben, hier zu entkommen. Es gibt einen größeren gemeinsamen Feind. Immerhin ist Maul kein Sith-Lord mehr. Das machen wir jetzt. Und dann treffen sie sich und machen sich auf den Weg, die Stadt zu verlassen. Wir haben endlich unsere Heldentruppe zusammen. Das besteht jetzt aus Lawson, seinem Sohn, Devin,
Meister Darky,
Two Boots, Maul, Lady Cast und noch eine Handvoll und dem Spybot und noch eine Handvoll von den Zabrak und Mandos, die, keine Sorge, die werden bald los.
Ja. Okay, wow. Ja, also die wissen nicht, wie raus und die anderen wissen nicht, wohin. Und jetzt tun sie sich zusammen und Lawson sagt, ja, es gibt hier einen Geheimgang. Alle sind misstrauisch einander gegenüber und zwischendurch nehmen sie immer jemand anders beiseite und sagen...
Ach so, Vario haben wir auch noch, Entschuldigung.
Und Vario auch noch.
Nicht vergessen. Ja.
Genau. Und dann immer so, die anderen werden uns doch verraten, sobald sie eine Gelegenheit dazu haben und hin und her. Aber... eigentlich halten sie alle ihre Versprechen. Nee. Also sie finden einen Geheimgang und organisieren das auch, dass sie reinkommen. Das ist irgendwie ein Kraftwerk und darunter ist ein verborgener Gang, der in die Ruinen führt und unter die Stadt. Und die einen kommen rein, während Maul draußen alleine einen AT-AT zersäbelt. Und das halt cool von einer Explosion weggeht.
Ja. Auch Riley nimmt dann den Blaster auf und stellt ihn auf Betäuben natürlich, damit keine Kinder Leute umbringen. Ja. Macht sich nützlich.
Aber fliehen sie durch die Gänge
und
kommen zu einem Meer aus toxischem Schleim, der alles auflöst.
Sie kommen zu einem Plotfilter.
Ja.
Sie kommen zu einem Nadelöhr im Plot, wo wir, hier muss jetzt was Dramatisches passieren, denn es wird Zeit kosten, darüber zu kommen. Das ist dieser Säugesee, da kommen immer nur zwei Leute auf einmal rüber.
Ja, auf so einem, eigentlich Ein-Personen-Schwebeding und ja. Das muss der Spybot steuern und sie fangen an, die rüberzubringen, aber dann kommen die beiden Inquisitoren, die erschnüffeln sie regelrecht. Also Sie erspüren sie, dass sie da unten in dem Gang sind.
Die kommen auch wirklich ohne Warnung aus diesem Gang gestürmt und greifen sofort an. Das ist ziemlich cool.
Creepy.
Ja.
Und haufenweise Stormtrooper, die ihnen folgen.
Genau. Also erst gehen die beiden Menschen rüber, glaube ich, ne? Vater und Sohn sind die ersten. Dann sind es der Druide und Wario als nächstes und die ganzen Heavy-Hitter bleiben bis zum Schluss für den Nahkampf. Das ist clever gemacht eigentlich. Also am Ende kämpfen halt Maul und die beiden Jedi gegen die Inquisitoren, die da rausstürmen. Fast alle von den Zabrak werden niedergemäht, beziehungsweise opfern sich für ihren Meister. Und Maul besteht tatsächlich darauf, als Letzter zu gehen. Schickt die alle erstmal rüber. Sein Spybot kommt dabei um und versinkt im Säugesee. Mhm. Ja, das ist natürlich ein bisschen, Maul guckt sehr traurig gerade. Ja. Sie mochte den irgendwie.
Ein kleinen Mistkerl.
Aber bei den Zabrak sind auch so ein paar Tiere dabei. Also richtige krasse Brecher, die einfach alles, tausend Laserschüsse einstecken und dann noch Messer werfen und dann selber noch absichtlich mit 3 Stormtroopern im Arm in den Säugesee springen. Also das Savage Press hätte es nicht besser gemacht.
Nee, wir wissen, dass er es nicht besser gemacht hat.
Ja, aber ich war dann überrascht, dass Darth Maul wirklich sagt, ich deck die euch den Rückzug, ihr geht zuerst. Also das ist hätte es nicht erwartet. Das ist Charakterentwicklung, die ich hätte Dave Filoni nicht zugetraut, dass er Darth Maul diese Charakterentwicklung gönnt.
Wow. Ja.
Du denn?
Nee, also es hat mich auch überrascht. Man wartet schon die ganze Zeit darauf, dass er irgendwie die Leute wieder verrät oder irgendwas Schlimmes macht. Aber tatsächlich, er hält hier steht zu allen seinen Versprechen. Und er kümmert sich darum, dass möglichst sicher alle Leute drüber kommen. Es schaffen nicht alle. Und er versucht sogar ja den Inquisitoren klar zu machen, auf was für einen verlorenen Posten im Endeffekt sie stehen und sagt, ich war früher da, wo ihr seid. Ja. Ihr werdet auch nur benutzt von Sidious. Aber die können da nicht folgen, weil dieses Ding, mit dem sie über den See kommen, die Jedi machen dann wirklich sehr coole und gewagte Sprünge auf das Ding drauf und drüber, aber es versinkt dann. Und die Inquisitoren können nicht folgen. Und die sagen dann aber mit finsterem Foreshadowing, sagt ihm Bescheid, sie sind auf dem Weg in seine Richtung.
Auf der anderen Seite von dem Säugesee ist ein anderer Level, nämlich die einstürzende Ruinenbrücke, über die sie noch drüber müssen, um zum Landplatz zu kommen. Und sobald sie da aus dem Säugesee-Gebiet rauskommen, ist Nebel und aus dem Nebel kommen Geräusche und Lady Cast ist vorgegangen, um zu spähen und man hört sie noch schreien und dann wird sie in den Nebel gezogen und stirbt offensichtlich. Was passiert dann? Wer tritt dann aus dem Nebel heraus, Maggie?
Anakin Skywalker.
Oh, wie schön. Endlich mal jemand Nettes.
Aber als Darth Vader.
Oh. Wie fandst du den Auftritt?
Ich fand ihn gut.
Wie nur gut?
Also ich fand diesen ersten Auftritt gut und alle weitere Performance von Darth Vader war sehr zufriedenstellend und hat mich sehr gefreut.
Ja, aber speziell dieser Auftritt, wie er aus dem Nebel rauskommt, wie du erst das Atmen hörst und dann kommt, zählt sich diese Wette aus dem Nebel, dann siehst du den Helm in der Aufnahme und dann hörst du das Lichtschwertgeräusch und der Helm wird rot angeleuchtet und dann Abspann. Das ist doch geil.
Das war geil, aber es wurde für mich ein bisschen geschwächt dadurch, dass wir diese 2 Folgen direkt hintereinander geschaut haben und man exakt die gleiche Szene dann nochmal sieht. Nur ein bisschen anders beleuchtet. Und dann habe ich mich die ganze Zeit gefragt, warum ist diese Version von der Szene weniger rot?
Echt, haben sie das nochmal neu color-graded für den
Rückblick oder was? Ich weiß es nicht. Okay. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht habe ich es mir eingebildet. Sagen wir so, mein eigenes Hirn hat mich vielleicht ein bisschen um den Impact dieser Situation betrogen, weil es sich gefragt hat, ob das anders aussah als die identische Szene, die ich gerade schon gesehen habe.
Wir müssen das nochmal gucken, damit du nochmal merkst, was für eine geile Szene das ist.
Das ist mal eine geile Szene.
Vor allem, weil wir jetzt das kriegen, auf was Star Wars-Fans seit einem Vierteljahrhundert warten. Nämlich?
Also wir bekommen es zumindest zum Teil ein Duell zwischen Maul und Vader.
Wieso zum Teil? Wieso schmälerst du das denn jetzt?
Es ist ja nicht das Einzige, was passiert und es sind ständig auch noch andere Leute drin mit beteiligt.
Ach so, wärst du lieber, wenn die beiden alleine in einer Arena stehen würden?
Ja, dann könnte man es klar beurteilen. Also ich meine, es ist ziemlich offensichtlich, dass Maul alleine gegen Vader keine Schnitte hätte in dieser Situation.
Keine Schnitte?
Aber, er hätte sehr viele Schnitte, möglicherweise auch das.
Kriegt er auch.
Ja.
Also, nämlich in die Hüfte wieder.
Sein Bein ist ja eh schon kaputt und das bekommt jetzt nochmal was ab mit einem Lichtschwert. Also insgesamt, nur ganz kurz, es ist im Grunde ein Duell, das sich halt irgendwie über einen halben Kilometer Strecke und eine Brücke erstreckt.
Ja, natürlich, es ist episch, es muss lange sein.
Es ist unglaublich episch.
Es ist aber nicht langweilig.
Ja, aber es ist echt gut gemacht. Es ist vielleicht ein ich hätte gesagt, das ist vielleicht ein Hauch zu lang. Mhm. Aber es müssen gleichzeitig noch eine Menge andere Dinge passieren. Das ist immer dieses, man cuttet zu einer anderen Szene, dann passieren 5 Minuten dann was, man cuttet zurück und sie sind immer noch im selben Duell. Das ist halt immer so ein bisschen
die Inquisitoren kommen auch da rein. Ich finde, genau. Die Szenen mit denen sind zu lang. Ja. Aber sobald es um Darth Vader geht, ist es völlig in Ordnung.
Ah, brutal. Also, da muss ich sagen, ich finde es großartig, wie sie seinen einfach gradlinig draufhauen und die Leute mit purer Macht zerdrücken Stil umgesetzt haben und es funktioniert.
Man muss dazu sagen, das ist ja noch Darth Vader, der erst seit kurzem in dieser Rüstung steckt.
Ja,
das
ist, der ist ja steif.
Da noch nicht dran gewöhnt, glaube ich. Das ist noch nicht Peak Darth Vader. Aber er ist schon extrem bedrohlich.
Er ist ein Tier.
Er sagt übrigens keinen einzigen Satz, glaube ich.
Nein, er atmet nur und tötet.
Ja, also erst tötet er Lady Cast. Dann wird klar, nur die Lichtschwertträger können was gegen ihn ausrichten. Also schleusen sie alle anderen eben vorbei, weil die müssen ja den Landepunkt erreichen. Ja. Und dann landet aber noch dann laufen die aber den Inquisitoren in die Arme. Was natürlich nicht gut ist. Beziehungsweise zwischendurch sagt sogar Maul, okay, ich kümmere mich allein um diesen Typen hier. Wir kennen ihn ja nicht. Und ich glaube, der Meister hilft ihr noch, aber Devon läuft den Inquisitoren in. Nee, oder ist es. Also es variiert sehr ständig, ne? Es also ist viel Dynamik in dem Kampf. Am Anfang ist es Devon gegen die Inquisitoren.
Genau, also der eine Inquisitor kommt aus der einen Richtung, Devon läuft in die andere, dann landet dort wiederum der andere Inquisitor und es ist. Chaos ist das falsche Wort, aber es ist alles in Bewegung.
Also es ist gut durchchoreografiert.
Ja.
Und unsere Normalsterblichen merken, okay, wir können nicht zum Shuttle kommen, hier ist eine imperiale Fähre gelandet und da sind Leute mit einem EVAP-Geschütz und nochmal 1000 Stormtrooper, wir müssen was gegen die tun und denken sich dann einen Plan aus, um diese Shuttle loszuwerden. Vario muss sie ablenken, Lawson kapert das EVAP-Geschütz, damit Two Boots kapert das EVAP-Geschütz und schießt damit das Shuttle ab, damit Dryden Vos eine Chance hat zu landen. Der weiß aber übrigens nicht, weil er zu ungeduldig ist, wie Varios Funkspruch zu Ende anzuhören, weiß er nicht, auf was er sich da einlässt. Das ist ziemlich großartig. Ne? Yeah. Also, ja.
Ja. Er sagt, wir müssen jetzt hier Funkstelle wahren, während wir uns dem Planeten nähern, deswegen bei, während Vario noch versucht, ihm zu sagen, und übrigens, hier sind...
Ja, um das mit der Flucht ein bisschen abzukürzen, Lawson opfert sich am Ende mit dem EVAP-Geschütz in der Hand, ballert die Stormtrooper nieder, damit sein Sohn entkommen kann. Und wir sehen, wie er angeschossen wird und dann stolpert er in den Nebel rein und dann ist er weg.
Wir haben keine Leiche gesehen.
Ist der tot? Oder kommt er wieder nächste Staffel? Oder wissen die das selber noch nicht?
Letzteres hätte ich gesagt. Also, okay. Sie haben sich's offen gelassen, wir haben seine Leiche nicht gesehen. Mhm. Was wir gesehen haben, ist, wie die große gepanzerte Yacht, würde ich es nennen, von Dryden Vos, landet, beziehungsweise zumindest in den Zugang ausfährt und Vario, der ja ein kleiner Alina ist, unter den Beinen von Vos sein Leitblech dann durchwuselt. So.
Und Vos so, ja, wo ist Maul?
Der ist direkt hinter mir.
Ich glaube nicht, dass er Probleme hat. Und dann sehen wir Maul halt gegen Darth Vader kämpfen. Also letztendlich wird das halt ein Dreifach-Duell, ja, Vader, Maul, und Inquisitoren, Jedi, auf der einstürzenden Brücke immer noch, beziehungsweise in den Kellern dieser Brücke, was auch immer das für Anlagen sind. Das sieht halt so ein bisschen aus wie so ein, wie ein Tempel, nur als Brücke. Und es wird ziemlich schnell klar, dass die keine Chance haben, ne? Dass sie einfach nur ihren Rückzug decken. Du hast den Kampf schon ziemlich ausführlich beschrieben.
Ja. Also sie schleudern Marok irgendwann in den Abgrund, aber wir wissen ja, dass... Nein, ihr wisst noch nicht. Wir wissen noch nicht, ob er wieder auftaucht. Ja. Marok wird einfach in den Nebel irgendwie geschleudert, kommt nicht wieder.
Meister Ducky schleudert den, glaube ich, runter, oder? Oder täusche ich mich gerade?
Ich glaube, oder Ducky und Maul in Kombination. Wir haben auch mehrfach Situationen, wo die Leute, die Jedi und Maul zusammenarbeiten und dann hat man rote Lichtschwerter und ein blaues, die gemeinsam ein anderes rotes aufhalten, sich miteinander überkreuzen.
Also wir erzählen den Kampf jetzt nicht nochmal nach, vor allem, weil wir haben die Folge gerade gesehen. Ist es noch zu neu, als dass es irgendwo eine Zusammenfassung gäbe, die wir nochmal nachschauen könnten, um uns zu vergewissern, dass wir keinen Quatsch labern. Aber irgendwelche netten Menschen, nee, es sind keine Menschen beteiligt, außer Darth Vader, irgendwelche Helden schaffen es, Marok von der Brücke zu kicken und der ist dann auch weg. Der kommt dann nicht mehr in dieser Folge vor. Und wir wissen nicht, ob er tot ist, außer dass wir aus Meta-Wissen
dass vielleicht etwas
Marok-förmiges in Ahsoka wieder auftauchen wird, 25 Jahre später oder so, 30 Jahre später. Aber das reicht ja, wenn Darth Vader und hier Rabenfresse noch da sind.
Ja. Und was wir nicht gesagt haben, ist, dass Maul zwischendurch, wenn sie da durch den Dschungel gehen, Devon und Meister Darky sagt, die einzige Art und Weise, wie ihr gegen diesen Typen, den Riesen mit dem Panzer und der Maske ankommen könnt, ist, wenn ihr nicht kämpft wie Jedi, der weiß, wie Jedi kämpfen, ihr müsst euch eurem Zorn überlassen. Aber das tun sie natürlich nicht.
Ja.
Außer dann Devon, als der Kampf sich langsam seinem Ende nähert, also Marok ist weg.
Da ist noch ein Punkt. Also zwischendurch ist Devon mit dem Rabben-Typen unterwegs und nur Maul und Meister Darky kämpfen gegen Vader. Und dann gibt es einen Moment, wo Maul spürt, dass Devon kurz davor ist, von Rabenheini getötet zu werden und eine Entscheidung fällt, nämlich, dass er ihr helfen möchte. Und dann schubst er einmal Meister Darky
vorwärts in Richtung Vader.
Aber das schadet ihm ja nicht. Also es sieht so aus, als hätte, weil ich bin mir nicht sicher, hat er ihm jetzt geholfen oder wollte er den Kampf damit irgendwie verlängern? Ich habe nicht verstanden, was da genau passiert.
Ich bin mir auch nicht sicher, aber ich habe es so interpretiert, als dass er Meister Darky näher an Vader rangeschoben hat, damit dieses Duell auf jeden Fall weitergehen muss. Dass Darky sich nicht daraus lösen kann, so wie Maul es gemacht hat. Also der schafft es, sich aus diesem Duell zu lösen, um eben dann zur Not auch Devon helfen zu können oder zu fliehen zu können. Darky kämpft in dem Moment noch gegen Vader und er schubst ihn näher an ihn ran, damit er sich nicht von ihm lösen kann.
Ja gut, aber was bringt das dann Maul? Also das ist
dass er fliehen kann. Er hat jemand anders zu Vader rangeschubst, damit er selber die Disengage-Aktion nehmen kann, um aus dem Bedrohungsbereich von Vader zu gehen, ohne einen Passierschlag zu kassieren.
Er war eh nicht so nah dran, aber okay.
Vader hat Reach. Aha. Es werden sehr viele Lichtschwerter geworfen.
Das ist richtig, ja. Teilweise werden auch Leute aus der Flugbahn von Lichtschwertern geworfen oder sie werden weggetreten im Flug. Das ist alles schon spektakulär. Aber jedenfalls endet das natürlich dann für Meister Darky schlecht. Vader durchbohrt ihn.
Devon sieht das. Und es ist natürlich traumatisierend für sie, wenig überraschend.
Das ist der typische No-Moment.
Also sie gewinnt auch ihr Duell in dem Moment gegen den Mann mit der Rabenschädelmaske, aber sie tötet ihn nicht, zumindest sehen wir nicht. Also sie wirft ihn irgendwie gegen eine Wand oder rückwärts aus dem Raum raus. Sieht das dann?
Ja, also sie verletzt ihn, sie schneidet ihn, glaube ich, am Bein und dann rennt er weg. Aber das ist eine Falle. Er rennt nämlich in den Keller, wo Vader schon wieder auf sie wartet. Und dann kommt aber das Maul dazu und rettet sie, indem er die Decke auf Vader stürzen lässt.
Ja. Und sie verliert auch ihr Schwert und Maul trennt seins. Also ich weiß nicht, ob wir es vorher schon gesehen haben, aber wir lernen zumindest, dass er sein Doppellichtschwert auseinandernehmen kann und daraus zwei Einhandschwerter machen kann und er gibt ihr eins davon.
Ja, das weiß ich auch gar nicht, ob das sowas schon mal passiert ist.
Ich kann mich nicht erinnern, dass wir das schon mal gesehen haben.
Weil er hatte auf jeden Fall immer die Möglichkeit, halt als mit einer Klinge an einem langen Griff zu kämpfen und dass er dann halt die zweite ausfährt, war halt dann der Reveal. Ups, hier geht mehr. Und dann wird das ja in Episode 1 in zwei Hälften geschlagen, weswegen er dann wieder mit einem normalen Schwert kämpft. Aber ja, das ist ja eine Konsequenz daraus, ne? Also das ist ein cooler Moment, finde ich.
Ja.
Ja. Und also dann kommen sie, minus ihre
Vaterfiguren
auf dem Schiff von Crimson Dawn. Und Devon macht klar, dass sie jetzt Rache möchte und dass sie dafür auch gerne sich Mauls Lehren anschließt, sich der dunklen Seite hinzugeben.
Und das Letzte, was wir sehen, ist eine Nahaufnahme von Maul auf seine Sith-Augen und er sieht sehr, sehr zufrieden aus, muss man sagen. Und damit endet die erste Staffel von Maul Shadow Lord.
Und bist du zufrieden damit?
Ich bin zufrieden. Ich bin ungefähr zufrieden wie Maul, ja.
Oh,
ich
gucke auch. So selbstgefällig.
Ich gucke auch zufrieden und selbstgefällig mit meinen Sith-Augen. Oh. Nein, ich bin nicht so cool.
Findest du Maul cool?
Ich spüre sehr stark, dass alles in dieser Serie versucht, Maul cool zu machen. Also cooler noch, als er es ist. Maul war schon sehr cool zu einem Zeitpunkt, wo er nichts weiter war als eine Projektionsfläche von oh wow, ein Doppellichtschwert und schau mal, was für eine tolle Choreografie sie haben. Und hier wird jetzt versucht, ihn zum Anti-Held zu machen. Auch mit diesen Visionen, die seine Kindheit zeigen und allem. Und dass er zwischendurch, nett ist vielleicht das falsche Wort, ist, aber zumindest Leuten hilft und zu seinen Versprechen steht, dass er tatsächlich ja die Leute, die für ihn arbeiten, zu mögen scheint und die wiederum treu zu ihm sind, wie Rook Cast und sein Spybot. Also, wir sollen ihn schon ganz eindeutig mögen.
Er ist ehrenhaft.
Er ist ehrenhaft.
Er ist auf jeden Fall kein Sith-Lord mehr. Er ist natürlich kein guter Charakter. Aber er ist schon in den grauen Bereich gerückt, wo man sagen kann, ich möchte eigentlich, dass er seine Ziele erreicht. Ich möchte, dass er in irgendeiner Form seine Rache bekommt. Ich möchte, dass dieser Charakter vielleicht sich auch weiter in diese Richtung entwickelt. Und wenn wir sind ja wirklich in den Dark Times angekommen, ne, ja, wo man sich auch denkt, okay, es ist alles so schlimm geworden. Es ist ein bisschen kathartisch zu sehen, wie Leute, die die Werkzeuge ihrer Feinde benutzen, also sich der dunklen Seite hingeben, um ihre Rache zu bekommen für das, was ihnen angetan wurde. Das ist tatsächlich befreiend.
Ja, also es ist zu offensichtlich, also für mich ist es zu offensichtlich, was sie machen, um bestimmte Emotionen bei uns auszulösen. Es hat keinen Subtext.
Null, nein, gar nicht. Es ist unfassbar vorhersehbar.
Es ist nur Oberfläche, ja, aber es ist eine richtig schöne Oberfläche.
Das Einzige, was ich nicht vorhergesehen habe, ist, dass Lawson sich opfern würde, hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt, weil er ja schon ziemlich eindeutig die zweite Hauptfigur ist.
Ja, aber dass Darkie sterben würde.
Ja, da habe ich drauf gewartet, dass ich dachte, das passiert viel früher, ehrlich gesagt.
Wir haben an unterschiedlichen Stellen gesagt, jetzt opfert sich Darkie. Okay, ja.
Und dass Darth Maul halt tatsächlich so positiv gezeichnet wird und völlig selbstlos anderen Leuten die Flucht deckt. Also das ist eine wirklich rein selbstlose Aktion, hätte ich absolut nicht gedacht, dass wir die kriegen. Und ich habe nicht gewusst, dass ich das möchte. Mhm. Aber ich habe gemerkt, es gefällt mir. Und das ist eigentlich die beste Art von Twist.
Ja, wenn deine Expectations subverted werden, auch indem du etwas geliefert bekommst, von dem du nicht wusstest, dass du
es willst. Richtig. Genau, richtig. Das ist gute Dramaturgie tatsächlich. Und da aus Versehen hat Dave Filoni das.
Aus Versehen? Wow.
Nein, das ist ja, wie schon, du sagst gerade, er kann keinen Subtext, er kann immer nur Klischees. Oft ist das ganz nett, aber manchmal wird es auch ermüdend. Beim zweimal innerhalb von 2 Jahren Bad Batch gucken, war es mir das zu viel Schema F. Hier hat das für mich funktioniert. Ich würde es mir auch nochmal anschauen. Vor allem, weil es halt unfassbar gute Action ist. Die Serie sieht keine Sekunde schlecht aus. Jedes einzelne Frame ist toll. Die Hintergründe, wie die gemalt sind. Das Figurendesign. Es sieht überhaupt nicht mehr aus wie diese
Holzpuppen-Style
von The Clone Wars. Aber es ist immer noch, man merkt, dass es eine Evolution davon ist. Mhm. Aber es ist viel schöner. Die Musik ist fantastisch. Das Sounddesign ist der
Beleuchtung.
Hammer. Die Beleuchtung. Was mich ein bisschen irritiert immer, aber es ist naheliegend, dass Darth Mauls Thema halt das Duel of the Fates Thema ist, also das Cora Rata Martings da, das ist ja eigentlich nicht sein Thema. Das ist das Thema für diesen Moment in Anakins Leben, wo darum gekämpft wird, wie sein Schicksal weitergeht. Aber natürlich verbinden es alle mit Darth Maul, also ist es wohl sein Thema in irgendeiner Form. Und das höre ich auch immer wieder gerne. Also das ist ja eines der besten Star Wars Themen und auf jeden Fall das beste Thema der Prequel-Ära, oder?
Ja.
Wobei es manchmal zu Battle of Heroes wird, also dem Kampf Obi-Wan gegen Anakin aus Episode 3, was eine Varianz von Duel of the Fates ist, beziehungsweise eine Weiterentwicklung. Und da fragte ich mich, was hat es hier verloren? Aber es ist ein gutes Thema. Auch von mir aus.
Ja. Wir wollen ja immer die positiven Sachen beleuchten, da sind wir ja schon dabei. Und ich muss auf jeden Fall sagen, ich mochte quasi alle Charaktere, die hier neu eingeführt wurden.
Und wer ist dein Lieblingscharakter?
Oh, es ist tatsächlich eine schwere Frage. Und Two Boots oder Devin?
Okay, du so sehr?
Ich mag Devin, ja.
Okay.
Devin ist tatsächlich mal ein Charakter, der nicht überzeichnet ist. Das ist gar nicht so einfach zu machen.
Ja,
aber
vor allem
sie,
für ein Kind, ne? Oder
eine Jugendliche. Aber sie ist jemanden, wo du denkst, oh, guck mal, die verhält sich wie eine Person, die ich kennen könnte.
Mhm.
Und ich verstehe, was in ihr vorgeht und ich verstehe, warum sie die Dinge tut, die sie tut, in welchen schwierigen Situationen sie ist, wie sich immer mehr die Spannung und die Wut, aber auch Schmerz in ihr aufbaut, aber sie trotzdem versucht, dem zu entsprechen, was von ihr erwartet wird und was sie auch selbst von sich erwartet, dass sie immer noch eine Jedi ist, aber gleichzeitig sich eben den Umständen stellen muss, in denen sie sich wiederfindet. Ich mochte Devin tatsächlich sehr.
Mhm. Verstehe ich.
Und Tubitz ist einfach unglaublich charmant. Riley ist ein bisschen blass.
Ja. Es sind ja nur 10 Folgen mit 25 Minuten und es sind fast 10 Charaktere oder sowas gewesen.
Ich mochte Lawson sehr.
Mhm.
Auch unglaublich gut gesprochen. Müsste mal schauen, wer.
Hatte einen starken Akzent, den ich nicht zuordnen konnte. Ist das irgendwas Südeuropäisches oder Südamerikanisches? Was war das für eine. Oder was soll das Französisch sein? Ich fand das nicht. Zu erkennen, was es genau ist, du?
Ich hatte nicht das Gefühl, dass es ein nicht-englischer Akzent ist. Ich dachte, es ist irgendwie. Aber.
Ich dachte, das soll so ein bisschen Inspektor Clouseau-mäßig klingen.
Echt?
Aber dann war es. Du weißt nicht, wie du rausfindest, wie der Schauspieler heißt? Oder?
Doch, ich
schon. Ach, du meinst Riley Lawsons Sprecher?
Nein, ich meine Brenda, ich meine den Vater.
Brenda.
Brenda Lawson heißt
also der. Mit R hin.
Ja. Yeah.
Ja, Maggie geht gerade durch Wikipedia, um rauszufinden, wer diesen Menschen denn gesprochen hat. Aber ich glaube, das steht gar nicht auf Wikipedia. Oder?
Ah.
Das ist ja enttäuschend. Was soll das denn?
Bei Wagner Moura.
Ich habe das gefunden. Tja, aber über Wagner Moura hat natürlich Wikipedia nichts zu sagen, weil er nur in einem Star Wars Projekt war. Und deswegen googelt Maggie jetzt diesen Menschen hier live.
Brasilianisch, wow.
Brasilianisch.
Wow, du bist gut. Das hast eben gesagt, südamerikanisch.
Oder südeuropäisch, ja, aber.
Ja.
Also spricht der Mann wahrscheinlich Portugiesisch oder ist damit aufgewachsen. Ich konnte es nicht zuordnen, weil hätte ich eigentlich fast raten können, dass es ursprünglich Portugiesisch ist, wenn ich es nicht zuordnen kann.
das stimmt. Ja. Wenn es ist, es klingt nach einer südeuropäischen Sprache, aber ich weiß nicht, was es ist. Portugiesisch.
Hm.
Zumindest geht es mir so und dir offensichtlich auch.
Ja.
Wagner.
Also den fandst du gut.
Ja, den fand ich gut. Ich mochte den Charakter auch und er hatte einen guten Arc. Das ist der Typ, der versucht, das Richtige zu tun.
Und es dann tut.
Und es dann auch tut. Ich meine, es ist auch sehr Schema F, auch mit dem, dass er dann sagt, hey Riley, ich habe immer versucht, das Beste für dich zu tun. Und es tut mir leid, dass es nicht immer perfekt war. Mhm. Versprich mir, dass du was Gutes aus dir machst.
Ich war nicht
und
bei deinem großen findest. Spiel.
Ja, so, ja, genau das. Ich meine, er geht ja wirklich weg von dem Sportereignis, ja. Bei dem Riley ist, weil er sich...
Wegen der Arbeit,
genau.
Er ist der 80s Dad, ja.
Aber hat für mich funktioniert, der 80s Dad. Ja, ich mochte auch Luke Cast, die zwar irgendwie so ein bisschen die Bitter Bitch ist, aber Maul-treu ergeben. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass sie ein bisschen verschossen in ihn ist vielleicht.
Okay, ja, wieso nicht?
Ja.
Ich meine,
also ja,
nicht drüber nachdenken, was das bedeutet für irgendwelche sexuellen Geschichten, weil...
Hab ich gar nicht. Ich glaube nicht, dass da was läuft. Aber weißt du, Romantik und Sexualität sind jetzt zwei unterschiedliche Dinge. Und
wir gehen auch nicht darüber, was aus dem Maul wurde, als er in der Mitte geteilt wurde. Ne?
Das ist nein, nicht, das, ist nicht wichtig. Das tun wir nicht. Nein. Warum reden wir darüber?
Tut mir leid.
Aber so oder so. Ich mochte den Cast, auch der Cast hieß von dem Cast.
Schön, okay. Was war so dein Lieblingsmoment in der ganzen Serie? Oder was fandst du?
Der Reveal von Darth Vader ist schon...
Okay.
Also beziehungsweise Teile von diesem Duell, wo... Sie haben das dann ja hinterher alles zu unterschiedlichen Stilen, die Jedi unterrichten, erklärt, dass halt die alte Trilogie anders gekämpft wird als in den Prequels und dass das eine Makashi ist und das andere Ataru und so weiter und so fort. Aber dass sie... Also ich kann mir vorstellen, wie lange Leute da in Mocap-Anzügen oder mit Plänen hin und her und Beratungen und sonst irgendetwas rumgemacht haben, bis du halt diesen Darth Vader, der halt sehr geradlinig wie mit einem Katana Schnitte durchführt und das Herumspringen und das Akrobatische von eher einem Wushu-inspirierten Maul miteinander kombiniert und an verschiedene Jedi-Stile. Devin macht immer die Obi-Wan-Geste mit ihrem Schwert am Anfang. Kämpft also den gleichen Stil wie er, soll uns das sagen. Dass das alles miteinander funktioniert und einfach wie brachial, brutal, effektiv, energiesparend und am Ende den anderen überlegen, Darth Vader ist. Das war super gemacht.
Ich hätte mir ehrlich gesagt vorgestellt, dass das alberner wirkt, Darth Maul gegen Darth Vader, weil in meinem Kopf, also jemand, der keine Ahnung von Martial Arts hat oder Schwertkampf, hätte ich gesagt, Darth Maul zerschneidet den doch, weil er tausendmal schneller ist.
Hm.
Wie kann der überhaupt so schnell parieren, wie sich Darth Maul bewegt? Das ist doch absurd. Und ich habe als Referenz nur den Kampf aus Rob Roy, wo wir Tim Roth gegen Liam Neeson sehen, ne? Was ungefähr die Dynamik ist. Tim Roth ist wahnsinnig schnell. Der ist der Darth Maul. Und Liam Neeson ist in dem Fall nicht Qui-Gon Jinn, sondern Darth Vader. Der ist zwei Köpfe größer und hat ein viel schwereres Schwert. Kennst du den Kampf?
Ja.
Und der wird ja zerschnitten von dem kleinen, schnellen. Und es endet damit, dass der einfach dessen Schwert festhält, sich die Hand zerschneidet.
Mit der bloßen
Hand.
Und
ihn dann zerhackt in zwei Teile.
Ja, also ich glaube, das ist kein unbedingt so realistischer Kampf. Ich bin an dem Punkt, wo ich so viel Ahnung von Schwertkampf habe, dass ich weiß, dass ich viel zu wenig Ahnung habe.
Ja, okay.
Also ich bin unten in der Dunning-Kruger-Kurve.
Mhm.
Aber dieser an Samurai-Filme, an Katana angelehnte Stil, ist nicht langsamer, er hat nur weniger Bewegungen. Mhm. Die Angriffe selber sind sehr viel schneller. Und wenn du tatsächlich Leute in einem Setting kämpfen siehst, Schwertkampf kämpfen siehst, die wirklich einen Wettbewerb sind oder so etwas, was nicht zum Beispiel olympisches Fechten ist, wo du ja ganz extreme Begrenzungen hast mit, die dürfen nicht zur Seite gehen wirklich und so weiter und so fort, ist es erstaunlich viel warten, schauen, ob der Gegner einen Fehler macht und dann eine sehr schnelle Entscheidung. Mhm. Und dementsprechend finde ich das nicht so widersprüchlich. Wushu, also was Maul macht, ist schon sehr stark an buddhistisch-chinesische Kampfsportarten angelehnt und ein guter Teil von denen ist auch anzugeben, beziehungsweise zu zeigen, was du kannst, damit du einen Kampf vermeiden kannst.
Ah, okay.
Zum Beispiel. Also wurde mir immer erklärt, dass das ist ja ursprünglich einfach Sport gewesen, weil die Mönche zu dick waren. Und es kommt wiederum aus dem indischen Kalaripayat, was eine noch sehr viel ältere Kampftradition ist. Und das ist ein Teil davon. Erstens ist, du willst einfach fit sein. Darf und ich, wenn du laut genug den Gegner anschreist, geht er vielleicht weg und du musst als Buddhist überhaupt gar nicht erst Gewalt anwenden.
Darf ich kurz fragen, für was waren die Mönche zu dick? Wer hat gesagt, diese Mönche sind zu dick, wir machen jetzt Sport? Welcher Arschlochmönch war das?
Okay, ich weiß den Namen nicht mehr. Aber es war ein indischer buddhistischer Lehrer, der nach China kam und dort in ein Monasterium, in ein Kloster kam und sagte, ihr seid faul und dick.
Also da kam jemand aus dem Ausland, in diese andere Kultur.
Er wurde eingeladen, er war ein Lehrer. Aha. Er sollte Buddhismus unterrichten. Aha.
Das macht es vielleicht besser, ja, okay.
Aber das ist zumindest die Überlieferung, wie Kampfsporttradition, die indische Kampfsporttradition Kalaripayat nach China kam und dort dann zu Wushu wurde.
Okay. Und deswegen kann Vader gegen Darth Maul bestehen. Danke für die Erklärung.
Also ja, es sind sehr unterschiedliche Stile, aber nur weil das, was Maul macht, sehr viel flashier ist und sehr viel mehr wupp,
ist es nicht effektiver.
Muss es nicht zwingend effektiver sein als etwas, das weniger Bewegungen hat, aber wo die einzelnen Hiebe genauso schnell
sind. Erklär das mal Qui-Gon Jinn.
Also, Qui-Gon, komm mal her. Duck dich. Qui-Gon ist zu groß, um durch die Tür durchzukommen. Ja.
Sein Geist ist auch zu groß.
Ja, also Qui-Gon, du hättest halt nicht abgelenkt sein dürfen in dem Moment. Hm. Woran hast du gedacht?
Er guckt verstohlen. Ist seine Tochter wieder entführt worden?
Ah.
Ich wusste es doch, es gibt keine Jedi, die sich
nicht freuen. Exakt, ja. Deswegen dürfen Jedi keine Familie haben, weil sonst ständig ihre Kinder entführt werden. Oder
was Pamela Anderson? Hast du an Pamela Anderson gedacht?
Wow.
Ja, alles. Auch der Schauspieler und alle Figuren vermengen in diesem einen Machtgeist von Liam Neeson, der hier gerade sitzt. Liam Neeson ist eigentlich auch tot. Er ist schon lange ein Machtgeist, wusste nur keiner.
Oh, das erklärt eine Menge. Ja. Was wollte ich gerade sagen? In jedem Raum des Jedi-Tempels wird er mit Pamela Anderson. in deinem.
Während sein Adoptivsohn nicht da ist.
Ja.
Okay. Und wer hat all diese Liam Neeson-Zitate verstanden? Kommentare bitte. Aber gut, Vader ist ja nicht so, dass sie nur kämpfen. Ne? Vader hat ja auch mehr Momente, wo er dann doch die Macht benutzt, um sich eines dritten Angriffs von einer Rückseite oder so noch zu erwehren oder jemanden kurz wirkt oder sowas.
Oder
also, es ist schon so, dass er ein bedrängendes Gerät, aber er kann halt immer doch. In der Macht ist er auf jeden Fall auch noch stärker als die alle. Ja. Also auf jeden Fall als ein Padawan und Maul.
Er wirft sehr beiläufig mit großen Steinen, Gebäudeteilen, hebt Decken an, um drunter durchzugehen. Und einmal boxt er durch eine Wand und geht dann durch sie hindurch wie ein Sith Kool-Aid-Man.
Ja, das macht er auch mal gern.
Das ist also, ja, viel Abwechslung, super inszeniert. Hat mir extrem gut gefallen.
Ich glaube, allein den Kampf werde ich mir noch öfter anschauen. Ja. Oder die letzte Folge, beziehungsweise die letzten zwei Folgen. Anderes Highlight ist für mich die Szene, wo sich Liara opfert.
Ja.
Ich finde das ziemlich gut gemacht. Also wie es aufgebaut ist und wie es dann eskaliert, hat mir sehr gefallen.
Ja.
Auch wenn der Charakter halt nur so 5 Minuten Screentime hat.
Aber hat funktioniert. Man hat sofort wissen können, wie das Verhältnis zwischen denen ist, weil alles auch eins ist, das man schon oft genug gesehen hat und was für eine Art von Charakter sie ist.
Also sie war vielleicht sogar eine frühere Liebschaft von ihm, bevor er Familienvater wurde. Wahrscheinlich hat er sie bei einer Ermittlung getroffen, ihr Casino geraidet und dann
hat's sich gefunkt.
Weich klopfen lassen, sie doch nicht festzunehmen. Solche Dinge.
Oder sie war in etwas noch viel Schlimmeres verwickelt, wo sie dann aber Kronzeugin war.
Sehr gut. Also Fanfiction schreibt sich von selbst.
Ja. Ich kann gleich mal checken, ob es schon welche gibt. Aber
Alles mit Two Boots, super. Ich liebe einfach die Stimme von Richard Ayoade. Ich könnte zu immer zu. Er hat ja so eine komische Art leichten zu sprechen, aber ich mag das sehr.
Er ist unmöglich. So fröhlich, lustig.
Er sagt dir so fröhlich, dass er gerade die schlimmsten Dinge gemacht hat, die man macht.
Ich habe das Imperium gerufen.
Kriege ich jetzt ein Fleißstädtchen?
Hier ist alles voll mit ätzendem Schleim. Ich werde sofort jemandem Bescheid sagen.
Es gab auch ein paar lustige Szenen. Ne? Also es gab auch ein paar Szenen, wo Darth Maul auf einen Witz reagiert hat, also nicht mit, haha, du bist ja ein witziger Typ, Two Boots, sondern einfach nur so zu dem Blick, wo er merkte, er ist nicht frei von Humor. Ja,
er hat verstanden, dass das ein Witz war. Ja.
Er würde nicht lachen darüber, aber er ist auch nicht genervt davon. Er akzeptiert das jetzt.
Wir lernen neue Seiten an Maul kennen.
Ich finde das einen schmalen Grat. Man hätte ihn leicht zu sehr, wie wir das viele Boba Fett vorgeworfen haben, der ja nie so böse war oder so ein düsterer Charakter, assassinieren können, indem man ihn zu sehr zum Anti-Held macht. Und das ist nicht mehr Darth Maul, das ist ja eine Witzfigur, der ist ja viel zu sympathisch. Soweit ist es nicht gekommen. Er ist immer noch die Figur, die wir kennen. Ich finde es nachvollziehbar, seine Charakterentwicklung. Ich bin jetzt halt nur gespannt, wie wir den Bogen schlagen zu dem, was wir dann später in anderen Serien sehen. Wir sehen ihn ja nochmal wieder. Und da fand ich ihn, naja.
Dann ist er wieder quasi zurückgesetzt von dem, was wir hier gesehen haben.
Wir werden jetzt wahrscheinlich müssen wir eine Lücke lassen in unserem Podcast. Das ist jetzt, glaube ich, Folge 61 und ich fürchte, wir müssen Folge 2 und 63 erstmal leer lassen, um die nachzureichen, wenn die Staffeln 2 und 3, ich nehme mal an, es wird
30. Also du willst wirklich hier den Donjon machen?
Genau, ja, weil wir hatten ja schon öfter und diese Folge müsste eigentlich schon früher gekommen sein.
Okay.
Ich will jetzt haben wir die Chance zu sagen, wir lassen hier was frei.
Deal.
Und machen das nächste Mal mit Jedi Fallen Order weiter.
Yes!
Das heißt, unser Job ist jetzt, uns die Cutscenes von Jedi Fallen Order nochmal anzuschauen.
Achso, ich dachte, wir spielen es.
Das ist ein 50-Stunden-Spiel. Und okay. Wir haben es doch schon nochmal durchgespielt.
Ja, okay.
Wenn du willst, spiel es nochmal. Du, ich halte dich da nicht auf. Ich freue mich, wenn du spielst.
Es war nicht ganz ernst gemeint, aber ich freue mich drauf, die Cutscenes nochmal zu schauen. Ich mag dieses Spiel sehr. Und darüber zu reden, das nächste Mal, wenn wir uns in diesem Podcast hören.
Warte mal, würdest du denn empfehlen, dass die Leute Maul Shadow Lord gucken? Okay.
Ja,
würde ich. Ist das von all den animierten Sachen vielleicht sogar das Beste bisher?
Ja.
Oder war das Finale von The Clone Wars besser? Auch mit Maul?
Okay, das Finale von Clone Wars ist noch ein bisschen besser. Das ist so eine in sich geschlossene Sache, die einfach so viel auch emotionalen Impact hat, den sie sich natürlich aus dem größeren Kontext leihen kann.
Ja. Also auch besser, wenn man es parallel guckt mit Episode 3, ne? Also wenn man her springt. Ja. Das haben wir gemacht.
Aber von allem anderen, also von einzelnen Serien, ist das die Serie, die bisher insgesamt durchgehend die beste war von den Animationsserien.
Was auch daran liegt, dass es halt wieder ein langer Film ist im Grunde.
Im Endeffekt, ja.
Und es ist weniger für Kinder, als The Bad Batch war. The Bad Batch hat einfach zu viele Charaktere, die sich an Kinder richten. Mhm. Also vor allem halt Wrecker. Also ich mag Wrecker, aber er hat mich auch ein bisschen genervt.
Ich verstehe, was du meinst.
Ich will nicht sagen, dass The Bad Batch besser wäre ohne Wrecker, aber vielleicht will ich das sagen.
Aber wir sind ja nicht hier, um über die schlechten Dinge zu reden oder die Dinge, die wir nicht mögen, sondern in The Good Batch reden wir vor allen Dingen über die Dinge, die wir mögen. Ja. Ich mochte das hier.
Ja.
Schön, dass wir es geguckt haben. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
Es hat ein bisschen gebraucht bei mir. Ich fand die erste Hälfte, wo es mehr um den Crime-Kram ging, nicht so packend, als die Inquisitoren dann auftraten, obwohl sie selbst halt wirklich keine Charaktere sind. Nahm es Fahrt auf und hat mir sehr gefallen. Ja.
Okay. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.